Becker und Pfeiffer, der Fußball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Becker und Pfeiffer Folge 96. Wir nehmen heute ausnahmsweise mal am Sonntagnachmittag auf, die Mara und ich. Und deswegen hat Mara jetzt hier so randalierend einmal auf ihr Mikrofon draufgehauen. Hallo.
Hallo. Ich bin wie immer, bin ich der Meinung, wenn du sagst, gleich geht's los und dann kommt dieser Countdown, dass ich noch ungefähr eine halbe Minute Zeit habe, um mich hier einzurichten. Dabei sind es dann nur noch 5 Sekunden. Deswegen habe ich jetzt Deswegen habe ich jetzt erst sehr sichtbar noch mein Jäckchen zurechtgezoppelt und dann bin ich gegen meinen Mikroständer geknallt. Und jetzt habe ich gerade schon das Gefühl, da möchte noch ein kleines Bäuerchen vielleicht demnächst raus.
Schön. Akustisch. Abenteuer.
Genau, halte ich jetzt die nächsten anderthalb Stunden ein. Fangen wir vielleicht mal an mit einem Mini-Nachklapp zur letzten Sendung. Wir haben viel Feedback bekommen. Ich glaube, Menschen haben sich sehr gefreut, dass Katrin zu Besuch war. Und genau, meldet euch gerne auch mal bei uns generell mit so einem Take. Mögt ihr das? Also, mögt ihr einfach Katrin sehr gerne? Freut ihr euch, wenn wir hier Besuch haben? Wie habt ihr das wahrgenommen? Ja, hatten wir schon ganz unterschiedlich auf Zugriffszahlen und Feedback bezogen, wenn wir Besuch hatten. Und bei Katrin jetzt hat sich's wirklich sehr deutlich gezeigt. Ja, das wäre so die Frage quasi an die HörerInnen. Die Frage an dich, liebe Annika, von mir hier frisch aus dem Schwimmbad. Ich muss einmal darauf hinweisen, diese kaulquappigen Ringe unter den Augen sind nicht meine völlige Übermüdung vom Wir kommen später hin zu DFB-Bundestag, nicht Parteitag, mein Versprecher der Woche, den ich andauernd überall anbringe, sondern vom Schwimmen. Wie war denn deine Fußballwoche, liebe Annika?
Also, wenn man jetzt auf den Männerverein oder da das Männerteam von Schalke gucken würde, könnte man sagen, höchst erfreulich.
Aber wir haben übrigens noch nie über diese Verbindung gesprochen, ne, die es jetzt neuerdings ja gibt zwischen meiner 05-Nähe und Schalke 04. Diese Saison.
Geht 1-0-5 im Tor.
Ja, das ist im Tor. Weil ich
die erste große Liebe des Zauberneffen.
Den Platz
Karius
hier dann immer eher dem anderen Verein widme. Aber Loris Karius, ja, der hat sich bei Schalke im Tor auf jeden Fall sehr gemacht und auch einfach, also ist ein sehr sicherer Rückhalt. Und ja, war jetzt das Spiel gegen Elversberg. Sie haben da jetzt an der Tabellenspitze sich dann ja auch erstmal verteidigt. Sie hatten jetzt ja zuletzt 2 Spiele, die sie verloren hatten im Pokal und auch in der Liga. Und da war das jetzt dann mal wieder ein gutes Erfolgserlebnis. Und wenn ich dann aber halt eben über die Spiele der SGS nachdenke, also da war schon viel Frust dabei. Es gab ja unter der Woche dieses Spiel am Mittwochabend, glaube ich, war das zu Hause gegen Werder Bremen, das man mit 3-2 verloren hat. Also auch wieder sowas war so mit irgendwie frühen, also vermeidbaren Gegentoren. Die sehen auch irgendwie relativ häufig ähnlich aus, diese Gegentore. Und dann hat man sich am Ende halt noch irgendwie mit Ach und Krach wieder so rangekämpft, weil Werder Bremen einen Platzverweis bekommen hat. Das heißt, man war dann da auch in Überzahl und so. Und trotzdem habe ich mich dann immer so gefragt, warum kann man halt nicht früher da rankommen? Wenn man dann so auf so ein paar statistische Werte guckt, hat man gesehen, dass in der ersten Halbzeit die Laufwerte der Essenerinnen sehr schlecht waren, also auch weit hinter den Bremerinnen einfach. Ja, und jetzt heute am Sonntag um 12 Uhr Anstoßzeit war dann das Auswärtsspiel in Jena. Das ist 1-1 ausgegangen. Da war es auch wieder so, dass man ein Gegentor bekommen hat, wo eigentlich irgendwie 3 oder 4 Mal der Ball geklärt werden kann. Aber stattdessen ist dann irgendwie Ping-Pong und letztendlich ist dann so ein Durcheinander, dass Jena dann das 1-0 machen kann. Und ich glaube, wenn sie das nicht gemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich auch einen berechtigten Elfer bekommen, weil eine von den Jenerinnen da dann umgebolzt wurde. Und dann war es aber eigentlich so, dass Essen schon in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel hatte und auch so jetzt nicht immer so die super klaren Torchancen hatte, aber halt Torraumszenen im Gegensatz zu Jena. Und es ist aber erst nichts draus geworden. Letztendlich haben sie dann aber einen Elfmeter bekommen und den hat Natascha Kowalski dann verwandelt zum Ausgleich, zum 1:1. Und dann war es in der zweiten Halbzeit aber auch, also wieder, ne, also es gibt irgendwie nicht zwei Halbzeiten, die man mal konstant spielen kann. Da war dann Jena, fand ich, über weite Strecken sehr viel besser, hatten auch irgendwie dann mehr Chancen. Und ja, also es war jetzt nicht so, dass Essen da gar nicht mehr nach vorne gekommen ist. Das hat sich dann so gegen Ende des Spiels auch nochmal gegeben. Aber letztendlich ist es jetzt dann unentschieden ausgegangen. Das ist für beide zu wenig. Also ich meine, Essen ist auf dem letzten Platz und Jena mit einem Punkt mehr halt einen drüber. Und das andere Spiel heute, was für den Tabellenkeller wichtig war, HSV gegen den ersten FC Nürnberg, ist 1:2 ausgegangen, also pro Nürnberg. Das heißt, die ziehen jetzt erstmal ein bisschen weg und selbst der HSV ist jetzt aus Essener Perspektive schon 4 Punkte plus ein deutlich besseres Torverhältnis weg. Also das wird schon ziemlich arg. Ich finde, dass man jetzt so in den letzten Spielen unter Wismann, das habe ich hier ja auch in den letzten Wochen schon gesagt, eigentlich jedes Mal immer so einen Step nach vorne gesehen hat. Aber letztendlich reicht es dann halt trotzdem immer noch nicht. Also man fragt sich einerseits irgendwie, was im Sommer eigentlich konditionstechnisch da veranstaltet wurde. Mhm. Es gibt immer wieder Spielerinnen, die irgendwie ausfallen oder ja, zumindest dann irgendwie nur auf der Bank sein können, weil sie irgendwie geschont werden sollen. Und natürlich ist auch die Verunsicherung inzwischen dann einfach sehr, sehr groß. Jetzt heute, also Kowalski hat jetzt zuletzt ja häufiger nicht in der Startelf gestanden. Jetzt war sie das heute mal wieder. Und es gab dann irgendwie Szenen, wo man halt gesehen hat, was sie dem Spiel positiv geben kann. Aber ich fand halt sehr krass, also die hatten bei Magenta irgendwie diese Außenmikrofone sowas von sensibel aufgedreht. Man hat jedes Wort von der Essener Bank verstanden, selbst wenn die mal nicht geschrien haben. Und die haben aber wirklich konstant ihr immer zugerufen, sie soll anlaufen, sie soll durchlaufen, sie soll dahin laufen und irgendwie die Spielerin anlaufen. Aber sie hat es halt nie gemacht. Ja, also manchmal hat man als Spielerin natürlich auf dem Platz auch irgendwie einen anderen Eindruck davon, wie jetzt eine Situation ist und eine Entfernung ist. Das will ich jetzt irgendwie gar nicht absprechen, aber es ist jetzt auch nicht so der super positive Eindruck, der da bei einem als Zuschauerin dann bleibt, wenn man das halt so konstant so sieht. Ich sag's mal so. Ja, ansonsten ganz kurz mal einen Blick in die USA, dachte ich mir, weil da sind gerade die NWSL Playoffs. Ich habe ein bisschen was geguckt. Also zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben erst 2 der Spiele stattgefunden. Das erste von Orlando habe ich gar nicht komplett gesehen. Da habe ich nur Highlights geguckt. Da fand ich aber sehr rührend einfach diese Szene, als Martha sich in der 5. Minute der Nachspielzeit mit so einem richtig krassen Sprint, wo die ganze Zeit die Gegenspielerin so an ihr zieht und zerrt und sie geht aber durch und geht bis in den Strafraum und dann kommt eine zweite Verteidigerin dazu und tritt sie halt einfach so ganz plump einmal um. Orlando bekommt einen Elfmeter, sie schnappt sich den Ball und geht zu Luana und überreicht ihr den so und klopft ihr so 2-mal auf die Schulter. Und wir hatten es hier im Podcast ja auch thematisiert. Sie ist nach einer schweren Krebserkrankung, hat sie ja ihr Comeback schon vor einer Weile gegeben. Der Elfmeter, den sie dann verwandelt hat, war aber tatsächlich der erste Treffer, den sie jetzt erzielt hat seit ihrem Comeback. Und ja, sie war natürlich danach total gerührt. Sie war danach zum Interview auch und wurde dann danach gefragt und war halt wirklich so richtig sprachlos. Und ja, es war einfach eine sehr schöne, herzerwärmende Szene so insgesamt. Das andere Spiel, das schon war, das habe ich tatsächlich komplett mir angeguckt. Das war Washington Spirit gegen Racing Louisville. Die sind zum allerersten Mal überhaupt in ihre Geschichte in so ein Playoff gekommen. Und das ging bis ins Elfmeterschießen. Also eigentlich war Washington die ganze Zeit drückend überlegen, aber haben die Tore nicht gemacht. Und dann hat Racing Louisville halt irgendwann den 1:1 Ausgleich gemacht. Dann ging es erst in die Verlängerung. Und die hat also die geht nominell ja 120 Minuten, aber die Nachspielzeiten waren sowas von ultimativ lange. Das habe ich noch nie gesehen. Also das Spiel, die Kommentatorinnen haben zwischendurch irgendwie gesagt, sie haben ausgerechnet, es sind mindestens 145 Minuten, die Spielerinnen da gespielt haben, anstatt krass. 120. Wow. Und so sah das Spiel dann halt auch aus. Also alle waren komplett platt. Es war mega ungenau.
Und das sind ja zwei Spiele einfach.
Ja. Also das ja, war dann so das, was man da ja körperlich irgendwie natürlich dann anrechnen muss. Und aus europäischer Perspektive finde ich es eh immer seltsam. Ich gucke das ja nicht so regelmäßig, weil das nicht so oft geht. Aber jetzt passte das mit den Anstoßzeiten mal. Und es ist einfach wirklich, dieser Fußball, der sieht so anders aus. Also du hast irgendwie Spielerinnen, die teilweise körperlich und auch technisch besser sind als jetzt zum Beispiel in der Bundesliga, aber manche auch nicht. Und da sind die Unterschiede auch irgendwie zwischen den Spielerinnen sehr groß in einem Team, finde ich. Aber taktisch ist es einfach, also aus deutscher Perspektive, taktisch teilweise einfach echt nicht gut. Du hast dann da irgendwie so Situationen, wo du so denkst, so ey, ihr habt 3 Kilometer Platz für alles und ihr macht nichts damit. Das ist so krass. Ja, also es war jetzt vielleicht auch einfach kein so gutes Spiel insgesamt und dann jetzt als Stichprobe vielleicht nicht so gut, aber das ist mir nochmal so aufgefallen. Was ich aber sehr cool finde, das kriegt man ja über die sozialen Medien auch schon die ganze Zeit mit in Washington. Da fangen sie dann immer zur 51. Minute an, diese Free DC Sprechgesänge zu machen, die sich natürlich gegen Trump richten und was der da so vorhat. Und es gibt einfach so viele Pride und auch Progress Pride Flags da auf der Fantribüne. Und die Spielerinnen sind dann auch, als sie dann gewonnen hatten im Elfmeterschießen von Washington, alle hingerannt und haben auch die Fahnen mitgeschwenkt und so. Also das ist einfach sehr toll zu sehen bei allem, was gerade sonst so abgeht. Deswegen wollte ich das hier mal kurz erzählen.
Sehr schön.
Ja, aber was war denn in deiner Fußballwoche so los, liebe Mara?
Das kann ich relativ schnell zusammenfassen. Mainz 05 hätte fast mal ein Bundesligaspiel gewonnen gegen Werder Bremen. Dann gab es aber einen Last-Minute-Ausgleich, weil Mainz 05 doing Mainz 05 things in der Bundesliga. Unter der Woche gab es wieder ein europäisches Spiel gegen Florenz. Und ich traue mich ja kaum es zu sagen, weil es eigentlich so unglaublich ist. Da spielt Mainz 05 einmal europäisch, aber das war der Tag, an dem ich angefangen habe, mich in diese Anträge für den DFB-Bundestag reinzufressen. Und nachdem mir mal dieses ganze, oder das war der zweite Tag, aber dann halt der Tag vor dem Bundestag und nachdem mir dieses ganze Ausmaß bewusst wurde und ich festgestellt habe, dass ich dazu auch irgendwie noch einen Text schreiben muss und so weiter, bin ich statt ins Stadion zu gehen, echt an meinem Computer geblieben und habe diesen Bundestag nochmal anders und intensiver vorbereitet und habe noch den Text für die Bolz-Tribüne geschrieben. Und habe damit tatsächlich einen Sieg verpasst,
weil
in Europa
sind die Opfer, die wir hier bringen, um euch gute Berichterstattung zu bringen.
Es ist wirklich sehr, 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 sehr traurig eigentlich, also weil es muss ein riesiger Abend gewesen sein. Mein Neffe hat sich echt an den Kopf gegriffen und meinte, wie es eigentlich sein kann, dass ich nicht komme. Ich so, ja, ich kann nicht anders, tut mir leid. Ja, genau. Und die Frauen haben heute, also am Sonntag nehmen wir ja auf, Mittag haben wir schon gesagt, in Bochum gewonnen, was irgendwie ganz cool ist, weil das war ja jetzt das erste Aufeinandertreffen seit der Aufstiegsrelegation, bei der sich damals Bochum eben durchgesetzt hat. Also weil sie jetzt nun eben beide in der zweiten Liga spielen. Genau, und die Männer spielen heute Abend noch in Frankfurt. Da bin ich sehr gespannt, weil natürlich das Aufeinandertreffen von Mainz 05 und Johnny Burkhardt schon gewisse Wellen schlägt. Und natürlich hat die Eintracht auch das gemacht, was man von ihnen erwarten würde und hat in sämtlichen Kacheln zur Bewerbung des Spieltags Johnny Burkhardt als das Gesicht gemacht. Das wirkt schon ein bisschen, also ich finde es fast ein bisschen albern. Ich meine, wir wissen doch alle, dass das jetzt ein Frankfurter Spieler ist, aber okay, wenn das irgendwie wichtig ist, können sie das ja machen. Und ich finde ja, dass das kein Derby ist, sondern ein Nachbarschaftsduell. Und mittlerweile wird es S8-Derby genannt, teilweise auch medial. Und also weil die S8 halt zwischen Frankfurt und Main. Naja, egal. Also ich bin sehr gespannt, wie das Spiel am Ende laufen wird. Aber ich habe es ja jetzt schon angedeutet, absolut bestimmend für meine Fußballwoche war der DFB-Bundestag am Freitag am Campus in Frankfurt. Und damit würde ich sagen, hüpfen wir auch direkt mal in die Themen.
Ja, genau. Du warst vor Ort. Ich vielleicht einmal, um das kurz zu sagen, ich war nicht vor Ort. Ich habe versucht, es so gut wie möglich am Stream zu verfolgen. Ich hatte zwischendurch auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Und ich hatte dann das Problem, dass der Stream zwischendurch einfach immer mal so für eine halbe Minute bis Minute hängen geblieben ist. Aber du bist ja sowieso jetzt unsere Expertin quasi. Ich würde sagen, bevor wir vielleicht so in die ganzen Inhalte einsteigen, vielleicht, ja, wie hat man sich das denn so vorzustellen, wie sowas vor Ort dann abläuft und vielleicht auch so für Medienleute abläuft, so für Leute, die das so gar nicht kennen und sich vielleicht auch noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht haben, wie sowas wohl so stattfindet.
Ja, also es war zum ersten Mal, dass der Bundestag eben am Campus stattgefunden hat. Und normalerweise, wenn man jetzt zu einer Pressekonferenz oder so zum Campus kommt, die haben da so ein eigenes Parkhaus, wo man dann eben als Medienvertreterin auch parken kann und dann geht man da zu dem Eingang rein und dann kriegt man im Foyer sein Kärtchen und geht dann rechts Richtung Medienraum. Und links war dieses Plenum, also dieser Plenarsaal, wo das dann alles stattgefunden hat. Und es war tatsächlich so, dass sie vorne dann schon so getrennt haben. Also die MedienvertreterInnen sind nicht vorne reingegangen und dann durchs Foyer in den Medienraum, sondern es gibt tatsächlich auch noch so einen Medieneingang hinterm Gebäude quasi. Der wird halt nur sonst für so Medienrunden eigentlich nicht genutzt. Es war ein bisschen lustig. Also es wirkte so ein bisschen wie Fanlagertrennung. wobei man dann im Foyer natürlich wieder aufeinander gestoßen ist, theoretisch.
Ohne Wasserwerfer auch wahrscheinlich.
Und,
konnte ich mir nicht verkneifen, sorry.
Was schon auch ein bisschen lustig war, also es ist lustig, jetzt mit einer Toilettengeschichte quasi einzusteigen, aber also es gibt am Campus ganz viele so Toilettenräume, die schon mit Unisex ausgeschildert sind und wo es dann aber tatsächlich so ist, du kommst halt rein und hast links und rechts die Waschbecken und im hinteren Bereich sind dann ausschließlich Kabinen. Und da an dem Plenarsaal hatten sie jetzt auch, also quasi die beiden Sanitärräume, den vorderen und den hinteren, als Unisex ausgeschildert. Aber in dem vorderen war halt direkt, wenn du die Tür aufgemacht hast, quasi die Pieselrinne. Und das hatte ich jetzt so ehrlicherweise noch nicht erlebt. Also, weil wenn du es nicht weißt und latschst dann da rein, naja, überlasse ich jetzt der jeweiligen Fantasie. Also, da sind Leute dann auch auf jeden Fall aufeinander getroffen. Ja, und dann ist es so, dass also dieser Plenarsaal eben sehr, 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 sehr groß ist. Da sind die Delegierten alle drin gewesen. Und da gibt es so eine Empore und die ist quasi so seitlich. Also wenn man sich vorstellt, das ist so die, also hier ist so das Podium vom Plenarsaal und dann sind da so die Sitzreihen. Jetzt für die Leute, die uns zugucken, dann sind halt, also ist diese Tribüne hier so an der Seite. Also und für die Leute, die uns nur zuhören, man schaut halt von der Tribüne nicht geradeaus runter in den Saal und damit dann auch Richtung Podium, sondern man ist eben an der Seite, also wie die Gegengerade quasi in Bezug aufs Tor. Und da waren dann so drei Reihen, ich meine drei könnten auch vier gewesen sein, ich glaube aber drei Reihen Tische und Stühle für die MedienvertreterInnen. Und was an diesem Setup ein bisschen ungünstig war, sobald du in der zweiten Reihe von den Medien gesessen hast, hast du eigentlich nicht mehr viel gesehen von dem, was im Saal passiert. Also weder wer da jetzt vielleicht mal ein rotes Kärtchen dagegen hält, falls wirklich mal jemand irgendwie mit einem Nein votiert, noch auch so richtig gutes Podium oder so. Und das hatten sie schon mitgedacht und haben dann wiederum in diesem Medienbereich oben eine, ja, so ein Fernseher quasi gehabt, wo du dann die Sachen von unten draufgespielt bekommen hast. Nur hinter dem Podium waren ja auch wiederum Leinwände, auf denen dann teilweise auch irgendwas angeworfen wurde. Und das war dann auf dem Fernseher halt schon nicht mehr so dolle.
Also so Antragstexte, die man dann, wenn man unten gesessen hätte, hätte mitlesen können, aber ihr dann quasi nicht.
Genau. Also, ne, es war jetzt nicht so, dass das gar nicht ging, aber ich sag mal, es war jetzt so mittelgut einfach. Und ja, ich hatte ja, wie mittlerweile, glaube ich, zumindest unter unseren HörerInnen sich rumgesprochen hat, mich sehr intensiv mit diesen ganzen Anträgen beschäftigt. Und dieses Antragsdokument ist ja auch irgendwie nochmal ausgetauscht worden. Und es gab dann noch Abänderungsanträge und so weiter und so weiter. Habe auch Gespräche geführt rund um die Veranstaltung, wo Leute dann gesagt haben, das ist schon für die Delegierten auch schwierig. Also wenn sich quasi bis 5 Minuten vor dem Bundestag gefühlt da noch Sachen ändern, weil das sind ja eben auch also in aller Regel irgendwelche EhrenamtlerInnen, die natürlich auch im Idealfall ja eine gewisse Zeit haben, um sich mit den Sachen zu beschäftigen. Also es gibt ja eine Antragsfrist und so weiter. Und ehrlicherweise für ein gutes Arbeiten sowohl von den Delegierten als auch von den MedienvertreterInnen finde ich, nach dem Ende der Frist kannst du vielleicht noch eine Woche oder von mir aus auch, ich weiß die Frist auswendig nicht ganz. Ich glaube, es sind 8 Wochen, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Also von daher gesehen jetzt einfach nur, wie lange man dann quasi noch Zeit hat als DFB, um das irgendwie so aufzubereiten, wie man es braucht und keine Ahnung was. Aber dann, finde ich, muss man ein Dokument so zur Verfügung stellen, wie es dann halt auch bleibt bis zu diesem Anlass und wo sich dann Leute, die damit arbeiten müssen, auch drauf verlassen können, dass da nicht ständig wieder irgendwelche Änderungen noch stattfinden. Genau, also das fand ich ein bisschen schwierig und tatsächlich, das ist aber einfach also dann eine Fehlannahme von mir gewesen, habe ich irgendwie so damit gerechnet, wie ich das von Mitgliederversammlungen beim Fußballverein kenne, dass wenn du da hinkommst, dass du bestimmte Sachen auch nochmal einfach auf Papier bekommst. Also sei es dieses Dokument oder sei es auch vielleicht bestimmte Reden oder so, aus denen dann du dann zitieren willst, weißt du, weil es wird ja auch tagesaktuell was geschrieben, du hörst da zu und gleichzeitig machst du dir Notizen und schreibst vielleicht schon die ersten Texte und du hast ja nicht die Möglichkeit, wie am Stream dann nochmal zurückzuspringen und dir irgendwas nochmal anzuhören. Du willst dann natürlich korrekt zitieren, also eigentlich kenne ich das so, dass man die wichtigsten Reden auch gerade sowas wie ein Bericht des DFB-Präsidenten hätte ich damit gerechnet, dass man das einfach auch irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt. Das war aber nicht so. Und das gab es aber, weil es wurde bei bestimmten Sachen dann in Richtung der Delegierten gesagt, das habt ihr ja alles in euren Unterlagen. Also wurde es denen ja offensichtlich zur Verfügung gestellt. Ja, das hätte ich halt ehrlicherweise einfach so fürs Arbeiten ganz gut gefunden. Und was ich tatsächlich nicht gut fand, es wurde relativ direkt am Anfang gesagt, dass man sich entschieden hat, keine Pause zu machen, um halt zügig durchzukommen. Und ich finde das schlecht, weil also ich habe den Anspruch, dass ich die Dinge, die da passieren, mitbekomme und zwar in Gänze. Und wenn keine Pause gemacht wird, damit ich mir zwischendurch mal einen Kaffee oder ein Wasser holen kann oder auf die Toilette gehen oder mir irgendwie was zu essen besorgen, finde ich das nicht gut. Jetzt hatte ich das Glück, dass die Claudia, ich habe ja mit der Claudia Neumann gesessen und die ist zwischendurch immer losgezogen und hat auch dann mal noch mit Leuten gesprochen und so und die hat mich dann versorgt mit Kaffee und Wasser und irgendwie belegten Brötchen. Aber ich bin wirklich, also das ging morgens um 9.30 Uhr los und ich glaube bis 14.30 Uhr etwa war also die reine Sitzung. Ich bin die ganze Zeit ein einziges Mal aufs Klo gefetzt, als halt irgendwie so eine kurze inhaltliche Pause war oder also was, wo halt klar war, okay, jetzt verpasse ich irgendwie nichts. Und also da wäre mir die Blase schon fast geplatzt gewesen bis dahin und ansonsten habe ich mich halt einfach nicht von meinem Platz bewegt. Und Ich weiß, dass Leute das unterschiedlich machen und natürlich kann man immer argumentieren, es gibt auch Sekunden oder es gibt auch Phasen in so einer Veranstaltung, da muss man jetzt nicht alles mitbekommen. Aber also, ich möchte es mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht irgendwie als Kink oder als Fehler anlasten lassen müssen, dass ich halt gerne alles mitbekommen möchte. Weißt du, also ich finde, das ist eine blöde Regelung. Ich verstehe, dass das ein langer Tag ist und das ist ja dann auch noch ein Freitag und die Leute wollen nach Hause und in den Feierabend. Aber ich finde halt, man kann so eine Veranstaltung nicht aufziehen unter dieser Prämisse, wir wollen möglichst zügig durchkommen, wenn das dann inhaltliche Auseinandersetzungen vielleicht eher schlechter möglich macht oder ja, also man kann, finde ich, schon alle, weiß ich nicht, 3 Stunden mal eine Viertelstunde Pause machen, damit die Leute sich mal auslüften können und keine Ahnung was. Weil die Delegierten bleiben ja auch nicht die ganze Zeit da sitzen. Die wollen sich auch ein Brötchen holen. Da gibt es genug Leute, die zwischendurch eine rauchen wollen. Die müssen auch irgendwie in diesen, weiß ich nicht, 6, 7 Stunden zwischendurch mal pinkeln gehen. Und ja, ich fände es besser, wenn man einfach 2 Pausen macht und dafür dauert es halt 1/2 Stunde länger. Aber also das sind ja jetzt nur so die Rahmen. Bedingungen. Wie hast du es denn?
Also ich hatte, es gab irgendwie so einen Moment, ich weiß gar nicht mehr, das kann sogar sein, nach der Abstimmung zwischen hat jetzt Sinning oder Ramel gewonnen, dass es da war, wo es so eine größere Unterbrechung gab und mehrmals darum gebeten wurde, dass die Leute doch bitte auf ihren Platz zurückgehen sollen, damit man weitermachen kann, während das da noch ausgezählt wird und so, dass man schon andere Sachen macht. Und ich glaube, das wurde irgendwie 5-mal oder 6-mal gesagt und du hast halt einfach gesehen, dass also die Leute, die man im Kamerabild gesehen hat, die haben sich einfach keinen Millimeter bewegt. Also das fand ich halt auch so einerseits irgendwie verständlich so, weil da lief es ja schon auch eine ganze Weile, dass es so den Bedarf gab von, man steht irgendwie mal und labert ein bisschen und lockert sich aus. Aber andererseits fand ich es gleichzeitig dann auch ein bisschen respektlos irgendwie so, weil ich halt immer so denke, so naja, also ich meine, alle anderen wollen dann aber irgendwie vielleicht auch weitermachen. Also wirkte irgendwie ein bisschen komisch. Und ich glaube, so festgelegte Pausen sind für sowas dann halt immer besser.
Ja, du kannst nicht 5 Stunden, nee. Überleg doch mal, 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr sind 5 Stunden. Du kannst nicht 5 Stunden da konzentriert sitzen. Das geht einfach nicht. Das ist blöd. Also ich fand, das war nicht gut.
Ja.
Das ist so ein bisschen so eine Marotte, finde ich, die es auch oft bei so Berichten oder so auf Mitgliederversammlungen gibt, dass Leute sich dann hinterher dafür feiern lassen, dass sie irgendwie schnell durchgekommen sind. Ja, okay, klar, man möchte das nicht unnötig in die Länge ziehen, aber wenn dieses Credo, es nicht unnötig in die Länge zu ziehen, dann dafür sorgt, dass halt die ganze Zeit so auf die Tube gedrückt wird und man nicht mal Luft holen kann oder mal kurz über was nachdenken kann oder sich auch mal zu was zu Wort melden. Weiß ich nicht. Ich finde es schwierig.
Dann lass uns doch mal rüberwechseln zu dem, was inhaltlich so passiert ist. Ein Teil, der relativ am Anfang relativ viel Raum und Zeit auch eingenommen hat, waren die Ehrungen für die neuen, neu ernannten EhrenspielführerInnen, Bernhard Dietz, Silvia Neid und Doris Fitschen. Hannelore Ratzeburg hat die beiden Reden auf die beiden Frauen gehalten und die auf Bernhard Dietz, das war der Jürgen Klinsmann, der war auch zuerst dran. Und der war relativ zügig mit seinem Teil durch und Frau Ratzeburg hat sich dann doch etwas Zeit gelassen. Ich habe das für mich so ein bisschen auch interpretiert als, also weil diese Reden von Klinsmann und ihr, die waren sehr, sehr unterschiedlich, weil bei ihm hat man so, also man weiß ja, wie Jürgen Klinsmann so ungefähr ist. Der hat ja dann durchaus auch schon mal so seine locker scherzende Art an sich, hat dementsprechend auch ein paar Witzchen gemacht und ist aber so sehr selbstverständlich davon ausgegangen, dass alle Anwesenden wissen, wer Bernhard Dietz ist, wann der ungefähr seine Zeit hatte, wo er als Spieler aktiv war und was halt so die erreichten Sachen waren und hat dann auf so verschiedene Dinge auch angespielt. Und Hannelore Ratzeburg hat halt einfach knallhart auf die Lebensläufe von sowohl Silvia Neid als auch Doris Fitschen sehr, sehr ausführlich vorgetragen. Und man kann jetzt irgendwie sagen, und da hast du auch sicherlich dann gleich noch so deine Meinung dazu, dass das irgendwie zu lang war und vielleicht auch nicht so spannend und nicht so toll. Aber ich habe in dem Moment so gedacht, ach eigentlich, also finde ich das jetzt gar nicht mal so verkehrt, einfach mal diesen Raum einzunehmen vor dieser hauptsächlich Männern, die da ja trotzdem immer noch sitzen und halt keinen Bock haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich meine, von denen kennen die meisten jetzt dann hoffentlich wahrscheinlich auch Sylvia Knight und Doris Fitch, weil das halt solche Leuchttürme sind. Aber ja, also das wirkte auf mich so ein bisschen wie, man kapert hier jetzt gerade mal so ein bisschen die Veranstaltung. Oder was sind deine Gedanken dazu?
Ach, ich weiß nicht. Also ich fand es erstmal nicht gut, dass sie beide gehalten hat. Es wären durchaus andere Leute auch qualifiziert gewesen, auf eine der beiden zu sprechen. Und Hannelore Ratzeburg, also da muss man ja auch natürlich trennen, zum einen inhaltlich, was hat sie über viele Jahre geprägt und angeschoben und bewirkt. Und das war ganz wichtig. Gleichzeitig ist sie halt jetzt nicht eine Person und auch vor allen Dingen nicht mehr eine Person, die sich da vorne hinstellt und die Leute mit der Art und Weise, wie sie spricht, in ihren Bann zieht. Und ehrlicherweise fand ich, so wie es dann war, wurde es den beiden nicht so sehr gerecht. Und es war dann so eine Mischung aus, die Leute waren ehrlicherweise irgendwann sehr gelangweilt im Saal. Mhm. Es hat einem irgendwie auch so ein bisschen leid getan, dass man das Gefühl hatte, sie kommt überhaupt nicht zum Punkt. Also weil es war ja jetzt auch nicht so, dass sie die Lebensläufe erzählt hat in so einer Art und Weise, dass man dem gefolgt ist, sondern es war ja mehr so ein, wie so Wikipedia-Entry-Recap. Und das fand ich schon schwierig, echt. Also wenn ich zum Beispiel denke, wie toll Sylvia Knight und auch Heike Ulrich bei der Trauerfeier für die Doris gesprochen haben. Ja, also ich fand das schwierig. Was dazu kam, was mich dann fürchterlich aufgebracht hat und was halt auch die Misogynie von solchen Veranstaltungen zeigt, ist, dass es dann wirklich Leute gab, die hinterher gesagt haben, ihr wollt mehr Frauen, aber ihr seht ja, was passiert, wenn man Frauen ans Mikro lasst. Wo ich mir so dachte, also Junge, okay. Und aber letztlich, finde ich, hat man ihr damit keinen Gefallen getan und den beiden anderen auch nicht. Also man hätte, glaube ich, besser daran getan, sie nur eine der beiden Reden halten zu lassen. Und vielleicht hätte man es auch insgesamt ein bisschen peppiger machen können. Aber beide war dann am Ende, fand ich nicht gut tatsächlich, die Art und Weise, wie es dann Raum eingenommen hat. Und inhaltlich kommt noch dazu, ach so, und Sylvia Knight hat dafür, glaube ich, ein sehr gutes Gespür gehabt, weil sie war ja die zweite, die ausgezeichnet wurde. Und sie hat sich dann ganz explizit bei Hannelore Ratzeburg für diese sehr, sehr gute Rede bedankt. Und also, es war keine gute Rede und das haben auch alle mitbekommen. Und ich glaube, das war aber dann sehr bewusst gesetzt gegen dieses, dass mittlerweile der ganze Saal irgendwie so in so einem innerlichen Aufstöhnmodus war. Mhm. Das fand ich von ihr dann tatsächlich eine sehr feine Geste. Genau, und bei Doris Fitschen muss ich sagen, also mich hat das schon nochmal so eine Mischung aus betroffen gemacht und wirklich auch geärgert, dass Doris Fitschen jetzt erst posthum geehrt wird. Also es ist ja auch so viele Monate nach ihrem Tod noch überhaupt nicht offiziell irgendwie mal verlautbart worden, wie das eigentlich weitergehen soll mit FF27, wer da in Zukunft ihre Rolle innehat. Generell in einem ohnehin nicht mit großem Druck betriebenen Thema, finde ich, ist, seitdem sie eben nicht mehr unter uns ist, also nochmal deutlich weniger passiert. Und ja, also das zieht sich halt, man kann das dann immer so sagen mit diesem, ja, das ist ja euer Thema oder dies, das, also jetzt in Bezug auf uns und auf den Podcast, aber es hat sich so merklich einfach durch diese Veranstaltung gezogen, finde ich, diese Dominanz dieser Männer in diesem Verband. Also auch, es gab ganz zu Anfang ist so durchgelaufen, die Menschen, die der Fußball verloren hat seit dem letzten DFB-Bundestag. Der letzte DFB-Bundestag war ja im März 22, also 3,5 Jahre her. Also da war vielleicht eine Handvoll Frauen dabei und Männer. Und der Fußball hat aber nicht nur Männer verloren in dieser Zeit und er hat auch mehr als diese Handvoll Frauen verloren. Wo du hinguckst, diese absolute Selbstverständlichkeit, mit der Männer da vor allen anderen stehen und Raum einnehmen, boah, ich weiß nicht. Und also so wichtig ich es finde, dass Doris Fitschen jetzt posthum diese Ehren noch zuteil wird und also wie auch schon bei der Trauerfeier war ihr Sohn da und hat das dann auch entgegengenommen, hätte man ihr natürlich gewünscht, dass sie das miterleben darf, diese Auszeichnung. Dafür hätte man halt früher auf die Idee kommen müssen und also bei jemandem wie ihr und wenn man schaut, also wann sie ihre ersten Titel gewonnen hat, auch mit der Nationalelf, wäre das jetzt durchaus drin gewesen, wenn man gewollt hätte.
Ja, in dem Zusammenhang, also fand ich es jetzt auch einfach krass, dass Sylvia Knight noch nicht diese Auszeichnung bekommen hat und die dann in diesem Jahr bekommen hat. Also ist so, wenn mich jetzt jemand vorher gefragt hätte, wer hat das denn von den Frauen schon bekommen? Dann hätte ich sie wahrscheinlich so mit als erstes aufgezählt, aber ja.
Also das habe ich jetzt tatsächlich im Nachhinein noch nicht genau gegengecheckt, aber sie haben gesagt, bei der Auszeichnung für den Bernhard Dietz, mit ihm wird jetzt der allerletzte Spieler ausgezeichnet, der als Kapitän seine Mannschaft zu einem Titel geführt hat. Und eben bisher noch kein Ehrenspielführer ist. Und also da müsste man schon mal nochmal schauen, wie das bei den Frauen eigentlich ist. Und also wenn man sieht, dass jetzt Sylvia Knight ausgezeichnet wurde, muss man sich ja fragen, wäre Doris Fitschen, wenn sie noch leben würde, dieses Jahr überhaupt schon ausgezeichnet worden? Oder hätte man es dann halt einfach noch weiter in die Zukunft geschoben und hat es jetzt halt gemacht, weil sie dieses Jahr gestorben ist?
Ja, wissen wir jetzt natürlich nicht.
Nee, aber ja.
Dann lass uns mal weitergehen zu dem, was es so an Beschlüssen gab, zu den verschiedenen Anträgen, die es da so gab. Also, weiß nicht, womit möchtest du vielleicht mal so einsteigen oder wolltest du der Reihenfolge nach durchgehen?
Ja, also eine Sache, die ich ganz gerne noch ganz kurz sagen würde, ist, es gab ja dann am Anfang die Rechenschaftsberichte und man bewertet das oft ja sehr positiv, dass Neuendorf so ein zurückgenommener Mensch ist und eben nicht so auf die Kacke haut. Ich fand in seinem Rechenschaftsbericht das schon sehr deutlich mit diesem, eigentlich haben wir alles super gemacht und super hingekriegt. Und natürlich gibt es also auch Anlass zu Zufriedenheit und zu Lob an unterschiedlichen Stellen. Also dieses Thema Konsolidierung schon, oder? So heißt das Wort. also den Laden erstmal wieder in ruhige Gewässer führen. Das haben sie ja schon ganz gut hinbekommen und auch im Thema Finanzen sind Sachen eben geklärt worden. Wir verlinken da auch nochmal ein paar Texte, also unter anderem vom Markus Bark von der Sportschau. Genau, aber gleichzeitig wirkt es auf mich halt schon auch immer so ein bisschen selbstzufrieden und sehr so defensiv, was mögliche Kritik angeht. Also quasi, man versucht, die eigenen Erfolge nicht einfach nur so ruhig darzustellen, sondern man formuliert sie schon so, dass man eigentlich Leuten, die was kritisieren wollen würden, klar macht, jetzt, ne, habt euch mal nicht so, konzentriert euch mal auf die guten Dinge, wo ich mir so denke, kommt so ein bisschen auf die Rolle an. Also als Pressevertreterin zum Beispiel muss ich mich nicht auf die guten Dinge konzentrieren, wenn ich finde, dass es halt auch sehr wichtige Dinge gibt, die man kritisch anmerken muss. Das bedeutet dann nicht, dass man die guten Dinge unter den Teppich kehrt, aber es hat schon so ein bisschen was Belehrendes in meinem Empfinden teilweise. Und natürlich war es auch ein Stück weit dann halt eine in Anführungszeichen Wahlkampfrede, weil also du musst ja keinen Wahlkampf führen, wenn du ohne Gegenkandidat antrittst.
Ich fand auch in dem Zuge auffällig, dass er dann ja auch ständig so wie so Empfehlungen ausgesprochen hat, wofür oder für wen irgendwie gestimmt werden soll, also für wen er ist oder für was er ist so, was jetzt nicht was ist, was nicht erlaubt ist, aber es ist dann halt schon auch sehr deutlich halt nochmal so, ne, man nutzt jetzt irgendwie die Gelegenheit, um Leute so auf Linie zu bringen, in Anführungsstrichen, sag ich mal.
Und ja, und das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch spannend, dass es ja durchaus Leute gab, die der Meinung waren, er könnte sich mal für Silke Sinning als die amtierende Vizepräsidentin aussprechen oder zumindest mal öffentlich irgendwie was dazu sagen, dass er gut mit ihr zusammengearbeitet hat. Und da war die Aussage dann aber immer, ja, also ne, da kann man ja nicht eingreifen in die Autonomie der Regionalverbände und Landesverbände. Und das muss dann, also die Delegiertenschaft entscheiden. Also das fand ich auch spannend, so wo kann man sich äußern und wo kann man sich nicht äußern und liegt es nicht am Ende vielleicht einfach daran, ob man sich äußern will oder nicht. Und was ich aber auch krass fand, war Hans-Joachim, genannt Aki Watzke, der auf die Bühne kam und so mehr oder weniger meinte, ja, also ich bin nicht dazu gekommen, mich vorzubereiten, war ja schon wieder sehr viel los. Am Abend davor gab es ja auch so ein Get-Together. Naja, aber ich komme ja gut aus mit den Jungs hier und ich würde gerne weitermachen. Ach so, mittlerweile interessiere ich mich auch für Frauenfußball, tschö. So, das war der Rechenschaftsbericht.
Ja, er hat irgendwie so ein oder vielleicht anderthalb Sätze zu dieser EM-Bewerbung für die EM 2029 gesagt, wo man so das Gefühl hatte, so er macht das jetzt halt nur, weil er das irgendwie einmal erwähnen muss und dann so schwupps war man aber direkt irgendwie bei der Männer-Bundesliga und irgendwas mit Borussia Dortmund und so. Und
ja, ja, also das fand ich schon doll. Und dann kam noch Ronny Zimmermann, der DFB-Vize für die AmateurInnen ist. Das sind ja diese beiden sogenannten ersten DFB-Vizepräsidenten. Fand ich dann ganz lustig, dass der gesagt hat, es gibt nur einen Fußball, Amateure, Profis, Frauen und Männer, wobei er natürlich nur Amateure sagt, aber generisches Maskulinum ist beim DFB ja jetzt wieder voll in. Und dass dann aber auch ausgerechnet Ronny Zimmermann gesagt hat, es wäre cool, dass Aki Watzke jetzt quasi mal vor laufender Kamera gesagt hat, er ist jetzt auch für Frauenfußball, weil daran könnte man ihn dann jetzt auch halten in Zukunft an dieser Aussage. Und so ein bisschen wirkt es dann so, als hätten sie so das Gefühl, jetzt haben sie aber auch genug für die Frauen gemacht, damit, dass sie das Wort Frauenfußball, was wir ja schon so gar nicht verwenden würden im Zweifel, jetzt zweimal gesagt haben in ihren Rechenschaftsberichten. Naja, genau. Und dann ging es also inhaltlich los. Und es gab dann erstmal Satzungsanträge. Und also, was man halt sagen kann, was schon wirklich, wirklich, wirklich erstaunlich ist, es ist beim DFB-Bundestag so, dass es keine digitalen Abstimmungen gibt. Also, es wird analog abgestimmt und auch offen. Die einzige Abstimmung, die also nicht offen war, war die zwischen Sinning und Ramel, weil man da eben zwei Kandidatinnen hat. Aber alle sonst, auch die Bestätigungen, sind offen mit Kärtchen rot oder grün abgestimmt worden. Und dann kann man natürlich sagen, na ja, aber wenn es ja sowieso keine Gegenkandidatinnen gibt, dann ist es ja auch egal, dann kann man ja auch eine offene Abstimmung machen. Aber ich finde, dass das nicht so ist, weil man kann ja mit der Stimme gegen jemanden oder auch mit einer Enthaltung zumindest mal eine Unzufriedenheit mit der Person zum Ausdruck bringen, so dass dann halt nicht lauter makellose Wahlergebnisse rauskommen. Und ehrlicherweise, diese Möglichkeit nimmst du den Leuten. Also ich habe im Nachgang an die offizielle Veranstaltung mich mit mehreren Leuten unterhalten, die gesagt haben, ich möchte damit bitte nicht zitiert werden, aber mein Abstimmungsverhalten wäre ein anderes gewesen, hätte ich die Möglichkeit gehabt, geheim abzustimmen, also eben mich auch mal zu enthalten oder eben gegen jemanden zu votieren, ohne dass ich mir dafür hinterher Fragen gefallen lassen muss oder halt bei irgendwem auf die Abweichlerinnenliste komme. Und das finde ich halt schon krass. Und das ist ja nachvollziehbar.
Es ist total nachvollziehbar. Und es gibt zusätzlich zu dem, was du erzählt hast, ja auch die Äußerung von Nicole Kumpis. Das ist die Präsidentin von Eintracht Braunschweig, die ja interviewt wurde von den Kollegen von der Sportschau. Das haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, wo ihr euch das Interview, das ist so ein Soundschnipsel, einmal kurz angucken, anhören könnt. Und sie ist sehr deutlich geworden ja auch einfach, ne? Also weil es da ja die Situation gab, dass sie sich mehrfach enthalten hat, beziehungsweise im Verlauf des Tages dann auch gegen Dinge gestimmt hat. Und dann von vorne vom Podium dieser Spruch kam, Nicole, was ist los? Was, glaube ich, eigentlich jetzt gar nicht so einschränkend gemeint war, sondern eher aus so einem humoristischen, aber trotzdem, also macht es dann ja was mit einem und auch so mit der ganzen Gesamtstimmung, wenn man dann sich sogar eine Bemerkung in der Situation selber schon anhören muss.
Genau, also ich kann das ja vielleicht gerade mal hier noch ablesen. Die ersten beiden Anträge, der erste Antrag war, dass künftig auch Leute in Organe, Rechtsorgane, den Prüfungsausschuss und die Ausschüsse des DFB berufen werden können, die auch eine hauptamtliche, wohlgemerkt, Tätigkeit in einem der Mitgliedsverbände ausüben, weil man gesagt hat in der Begründung zu dem Antrag, es gibt mittlerweile genügend Mechanismen, Kontrollmechanismen und diese Trennung sei nicht mehr zeitgemäß. Und also das war der Kernpunkt mit dem, dass die Trennung nicht mehr zeitgemäß ist. Und also, dass man diese Doppelfunktion jetzt wieder erlaubt, finde ich schon bemerkenswert. Bemerkenswert ist halt auch, dass diese Anträge fast komplett durchgegangen sind, ohne dass es irgendeine Diskussion oder Aussprache dazu gab. Und bei diesem ersten Antrag, deswegen sage ich Ihnen jetzt kurz im Detail, gab es eben 5 Gegenstimmen. Und bei dem zweiten, der zweite Antrag waren beide vom Präsidium, dass Dringlichkeitsanträge, und Dringlichkeitsanträge sind alle, die nicht 8 Wochen im Voraus eingereicht wurden, nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit abgestimmt werden dürfen. Was also bedeutet, ne, wenn jemand kurz vor dem Bundestag noch mit einem Antrag kommt, dann reicht also nicht mehr die einfache Mehrheit, sondern man braucht eine Zweidrittelmehrheit. Und da gab es auch 2 Gegenstimmen. Und Nicole Kumpis sagt in dem Interview, was du gerade erwähnt hast, nach den ersten beiden Anträgen hat sie dann quasi diesen Spruch gedrückt bekommen. Das heißt also, eine von diesen Gegenstimmen war dann eben jeweils sie und hat sich dann so gedacht, boah, es kommen noch ganz schön viele Anträge. Wie geht es denn dann jetzt wohl weiter? Und dann ist es nämlich so, also, dass der dritte Antrag,
weil für sie schon klar war, dass es noch mehr, nicht nur mehr Anträge insgesamt sind, sondern sie auch noch öfter nicht dafür stimmt.
Ja, oder also auch so ein bisschen die Frage, wie sehr steht sie denn dann jetzt, so habe ich es verstanden, den Rest der Veranstaltung unter Beobachtung. Und interessanterweise, der dritte Antrag ist dann der erste gewesen, der ohne Gegenstimmen angenommen wurde. So, während du halt bei den ersten einmal 5 und einmal 2 Gegenstimmen hattest. Und natürlich wissen wir nicht, ob er nicht auch ohne Gegenstimmen angenommen worden wäre, ohne diesen Zwischenruf. Aber das setzt natürlich einen Ton. Und selbst wenn das in dem Fall vielleicht witzig gemeint war, was ich nicht beurteilen kann, ich fand es nicht witzig, hast du dann halt auch noch die Situation natürlich, dass in diesem Männerübergewichtsszenario dann eine Frau diejenige ist, die da irgendwie so rausgedeutet wurde. Ja, also das macht auf jeden Fall was, finde ich. Und die Frage ist halt schon, also wieso schafft es der DFB 2025 nicht, eine digitale Abstimmungsmöglichkeit den Leuten anzubieten, wo dann halt eben nicht klar ist, wer wie gestimmt hat. Genau. Ich muss jetzt mal gerade kurz in unser Dokument schauen. Also es gab dann die Entlastung des Präsidiums, die Neuwahl des Präsidenten, auch da ohne Gegenstimmen und ohne Enthaltung. Ne, immer im Hinterkopf die Frage, wie wäre das abgelaufen bei einer geheimen Wahl? Hätten vielleicht ein paar Leute sich wenigstens enthalten oder so? Dann hinterher von Leuten gehört, die gesagt haben, bei Kandidaten, für die sie nicht wählen konnten, wo sie aber sich auch nicht gut damit gefühlt hätten, eben deutlich sichtbar sich zu enthalten oder dagegen zu stimmen, hätten sie dann den Saal verlassen. Aber das taucht ja dann auch nirgendwo auf, also weil in dem Moment, wo alles grün ist, wird es ja auch nicht gezählt. Also da sieht man dann ja auch nicht, dass der Kandidat jetzt eine Stimme weniger hatte, weil jemand vor der Tür war. Was ich ganz interessant fand, wir haben ja im Vorfeld auch drüber gesprochen, dass Winkler als einer der Vizepräsidenten ja so eine schwierige Figur ist, weil der also in der Vergangenheit wirklich schon Sachen vom Stapel gelassen hat, die total problematisch sind und man sich eigentlich immer wieder fragen muss, wie kann das sein, dass der jedes Mal wieder dahingeschickt und gewählt und bestätigt wird. Der war von den Vizepräsidenten, die über die 5 Regionalverbände kommen, der einzige, der tatsächlich mit einer Gegenstimme gewählt wurde, wobei ich nicht sehen konnte von da, wo ich saß, wer jetzt die Gegenstimme war. Genau, und dann kam auch schon die mit sehr viel, ich glaube schon auch insgesamt Anspannung erwartete Geschichte, dass also nachdem die anderen 4 Vize aus den Regionalverbänden eben gewählt waren, es dann zur Wahl kam zwischen Silke Ramel und Silke Sinning. Ist es im Vorfeld ausgelost worden, wer von den beiden zuerst seine Rede halten darf. Ich weiß, dass wir es ein bisschen unterschiedlich auch an der einen oder anderen Stelle eingeschätzt haben. Die Reden, magst du mal anfangen? Deinen Eindruck, du hast es ja auch gesehen, zu schildern.
Ja, ich fand beide Reden nicht gut, tatsächlich. Also es war so, dass Silke Ramel dann ja angefangen hat und das war sehr, ja, so eine Medienkritik in Anführungsstrichen von wegen, dass es jetzt hier ja aber nicht um irgendwelche Machtfragen oder Proports oder so gehen würde, wie man unterstellt hätte in den letzten Tagen, weil es eben dann ja durchaus auch so ja nicht nur von uns, sondern auch an anderen Stellen Berichterstattung zu dieser ganzen Sache gab und so. Da hat sie sich dann drauf bezogen und sie ist dann halt aber darüber hinaus auch nicht so besonders inhaltlich geworden. Also sie hat dann halt immer wieder auf diesen ganzen Amateurfußball und dass sie daherkommt und so sich halt immer wieder verstiegen. Hat extrem langsam gesprochen.
Das ist niederbayerisch.
Ja, das mag ja sein, aber das ist natürlich sehr subjektiv und ich weiß, ich bin auch eher eine Langsamsprecherin, aber das war so langsam, dass es mir tatsächlich das teilweise schwer gemacht hat, zuzuhören. Und ja, das war für mich einfach im Gesamtpaket jetzt erstmal so eine ziemlich schwache Rede und so eine, wo ich irgendwie so sagen würde, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt dann irgendwie so ad hoc noch Leute überzeugt hat von irgendwas. Und Silke Sinning danach, also hat man in den ersten Momenten halt, fand ich schon auch sehr angemerkt, dass sie sehr nervös und sehr angespannt war. Und sie hat dann halt einmal kurz das ja schon auch irgendwie angesprochen mit diesem so, ne, also klar geht's jetzt irgendwie hier auch darum und so. Und ich hatte in dem Moment so ein bisschen die Sorge, dass es jetzt nur darum geht, also dass es jetzt halt nur um diese Metaebene geht, aber eigentlich halt nicht, wir jetzt zu irgendwas kommen, wofür eigentlich das Amt inhaltlich stehen soll, um was es da eigentlich geht. Das hat sie dann so noch gemacht. Also sie hat dann da noch die Wände dann irgendwie so hingefunden und hat dann ja auch die Delegierten im Raum dann irgendwie so sehr direkt angesprochen auch so, dass es jetzt deren Entscheidung ist, wofür das Ganze jetzt hier stehen soll, wofür sie selber auch irgendwie stehen wollen mit ihrer Stimme. Es war jetzt halt so im Vergleich zu Silke Ramel dann die bessere Rede, aber trotzdem war das auch so, dass ich danach dann irgendwie so dachte, oh, ich habe gerade absolut kein Gefühl dafür, wie das jetzt ausgeht, weil es hat mich persönlich einfach nicht so richtig überzeugt. Also ja, und das war für mich dann in dem Moment einfach schwer zu beurteilen, was da jetzt am Ende rauskommen würde, so, weil das jetzt, fand ich, nicht so ein Moment war, wo ich dachte, oh, damit hat sie jetzt irgendwie noch ganz viele Leute abgeholt. Aber das hatte ich, wie gesagt, eben bei Ramel auch nicht. Deswegen, ja, war ich sehr gespannt auf das Ergebnis dann.
Also ich fand die Rede von Silke Ramel tatsächlich richtig schwierig. Zum einen dieses direkt aufzumachen mit, ja, das stimmt alles nicht, was geschrieben wurde, ist alles total Quatsch. Es geht hier nicht um dies, das und jenes. Weil ich fand, das war sowas, was so ein bisschen an so Instinkte appelliert hat, an die halt auch aus Ecken appelliert wird, mit denen man sich nicht gemein machen sollte im Idealfall. Ich fand auch extrem auffällig, wie intensiv sie sich mit dem Thema Sprache beschäftigt hat. Sie hat immer wieder gesagt, sie spricht die Sprache der Vereinsheime, der Plätze, der Kabinen. Es braucht jemand, der die Sprache spricht und versteht. Wenn man, kommen wir später noch zu, sich dann auch mal so vergegenwärtigt, was mit dem Thema Sprache im DFB jetzt in Bezug auf Inklusion halt passiert, fand ich das, also ich glaube nicht, dass das Zufall war. Generell auch mit, also Bayern politisch, wie da über das Thema Gendern irgendwie öffentlich gesprochen wird, sich die ganze Zeit mit diesem Thema Sprache so zu verbinden und immer wieder zu sagen, ich spreche die Sprache, die es braucht, und unausgesprochen hier die Frau Professor Doktor, die versteht doch überhaupt nicht, worum es euch irgendwie geht, die ist ja viel zu weit weg von euch allen. Das fand ich auch schwierig. Und was ich auch noch sehr, sehr auffällig fand, war, dass sie wirklich immer wieder wiederholt hat, die Buben und die Mädels, die Männer und die Frauen. Und wenn man weiß, auch da kommen wir nachher noch hin, dass es einen dann zurückgezogenen, sehr, sehr schwierigen Antrag gab aus Bayern, also der wirklich vor Transfeindlichkeit nur so getrieft hat und in was für einem gesellschaftlichen Klima wir sowieso sind, was also Genderdiversität angeht, fand ich auch das also mehr als unglücklich. Und aber sehr bewusst gesetzt aus meiner Sicht. Das sollte so zeigen, mit uns geht's dahin zurück, wo wir eigentlich hingehören, war mein Eindruck. Und bei Silke Sinning fand ich den Einstieg ein bisschen sehr abstrakt. Ich habe verstanden, warum sie es machen wollte, glaube ich. Also sie hat ja am Anfang so gesagt, es gibt Momente, die sind größer als man selbst und größer als der Fußball. Ich habe kurz die Befürchtung gehabt, dass sie dann sagt, sie tritt gar nicht an, weil sie die Delegierten und den Verband nicht vor diese Zerreißprobe stellen möchte, und dachte so, Gott, hoffentlich, also kommt das jetzt nicht. Aber sie hat dann so versucht, klarzumachen, wie viele dieser Momente sie schon erlebt und auch so ein bisschen ausgehalten hat. Also vor 3,5 Jahren beim DFB-Bundestag, dann hat sie ja durchaus auch in ihrem Landesverband Kämpfe ausfechten müssen, bis sie also dahin gekommen ist, wo sie ist. Das finde ich, wird dann auch viel zu wenig honoriert und auch unterstrichen, auch im Zuge so einer Wahl, also von diesem ganzen Umfeld DFB. Sie ist die erste Frau in der Geschichte des Fußballs in Deutschland an der Spitze eines Landesverbandes. Also es hat vor ihr noch nie eine Präsidentin gegeben. Und es ist ja auch kein Zufall, wo ja sonst nur die Präsidenten in diese Wahlkämpfe geschickt werden, dass Bayern eben nicht seinen Präsidenten gegen sie angeschickt hat, wo man dann noch von außen hätte sagen können, boah, jetzt versuchen die Bayern wieder mit einem Mann noch eine der wenigen Frauen da zu verdrängen, sondern dass die sich ganz schlau gedacht haben, da schicken wir unsere Vizepräsidentin, was eigentlich total unüblich ist, ne? So dass man zumindest den Wahlkampf hat, Frau gegen Frau, und sich im Nachhinein nicht nachsagen lassen muss, man hat versucht, da eine Frau zu verdrängen. Und ich finde, sie ist dann aber sehr gut auf die Inhalte gekommen. Sie hat sehr, sehr deutlich gemacht, wofür sie steht. Sie hat auch, finde ich, total berechtigt gesagt, wer soll diese Themen denn in Zukunft im DFB-Präsidium vorantreiben, weil eben Silke Ramel für Themen wie Amateurinnenfußball beispielsweise steht, die ja eigentlich schon durch einen Vizepräsidenten vertreten sind. Ja, und also ich habe ihr abgenommen, dass es ihr um die Sache geht. Und ich glaube tatsächlich, das ist auch das, womit sie am Ende für sich überzeugt hat. weil es war ja schon erstaunlich, wie deutlich die Medien eigentlich geschrieben haben, sie hat überhaupt keine Chance, sie macht es halt, um zu zeigen, sie lässt sich nicht vertreiben, aber eigentlich weiß sie, sie kann nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass sie vorher dachte, sie kann nicht gewinnen, sondern ich glaube, dass sie das schon vorhatte, aber sie wusste halt natürlich, dass es spitz auf Knopf ist. Und ja, am Ende ist es dann 124 zu 113 ausgegangen bei 3 Enthaltungen. Und sie hat zum zweiten Mal beim DFB in so einer Abstimmung von sich überzeugt. Und das müssen die Menschen im Präsidium dann jetzt auch entsprechend zur Kenntnis nehmen. Also das ist die Person, für die man sich entschieden hat, die nicht nur einfach abgenickt wurde, weil es halt sonst niemanden gab, sondern für die sich diese Delegierten entschieden haben. Das kann da sonst niemand von sich behaupten.
Ja.
Dann wurde oder auch in der Zwischenzeit noch, während die Stimmen ausgezählt wurden, weil das war ja dann natürlich ein größeres Prozedere, wurde Heike Ulrich neu gewählt als Vizepräsidentin für den Frauen- und Mädchenfußball. Auch ohne Gegenstimmen und Enthaltung. Wir haben das schon gesagt, sie gibt dafür natürlich ihr Hauptamt auf. Es war völlig klar, dass da im Vorfeld also ganz klar gesagt wurde, wer sich quasi wohin verschieben lassen soll bitte und wer auch rausrotiert. Sabine Mamitsch musste den Posten als Vizepräsidentin Frauen und Mädchen nach nur einer Amtsperiode aufgeben und es war durchaus auch zu vernehmen an dem Tag, dass sie darüber nicht begeistert ist. Silja Žažić ist in Abwesenheit als Vizepräsidentin wiedergewählt worden. Da sind auch nicht, also die aus privaten Gründen konnte die nicht teilnehmen. Da sind überhaupt keine Worte zu verloren worden, auch also was in diesem Bereich irgendwie passiert ist in den letzten Jahren oder so, gar nichts. Was ich interessant fand, war, dass es bei ihrer Wahl tatsächlich eine Enthaltung gab. Fand ich irgendwie ungewöhnlich. Also wenn man halt das vergleicht mit dem Abgenicke sonst, dann gibt es ja eben jetzt den neuen Vizepräsidenten für Strategie. Schöck heißt der eben auch aus dem Süddeutschen Regionalverband kommt, der jetzt also tatsächlich sogar 3 Vize stellt. Und der wurde auch ohne, also wie Heike Ulrich, ohne Gegenstimmen und Enthaltungen gewählt. Genau. Und dann kämen wir jetzt zu den Anträgen auf Satzungsänderung. Da würde ich vielleicht mal noch ein bisschen was dazu erzählen. Ist das okay oder hast du noch irgendwelche Anmerkungen erstmal?
Ich musste nur vorhin so lachen, als du das gesagt hast mit Sabine Mamitsch, war nicht begeistert. Ich meine, ich durfte sie ja jetzt auch ein paar Mal so rund um diverse Turniere auch so kurz kennenlernen und habe auch mal so mit ihr gesprochen dann und so. Und ich kann es mir halt einfach auf so einer menschlichen Ebene sehr gut vorstellen. Also weil es ist so, dass man natürlich dann durchaus auch mal eine Kritik hat an der Arbeit von einer Person. Aber ich fand es bei ihr immer extrem angenehm, dass ich sehr stark den Eindruck hatte, sie kann das gut trennen. Also sie ist einfach eine super nette Person, die auch einfach so eine gewisse Freundlichkeit auf einer aber dann trotzdem immer professionellen Ebene zulassen kann und die dann auch, fand ich, immer sehr gut damit umgehen konnte, wenn man dann mal so gesagt hat, so naja, die und die Aussage fand ich jetzt also aus den und den Gründen eher schwierig und so, aber trotzdem ist man dann immer nett miteinander umgegangen. Also ich denke da so gerade an die Olympischen Spiele im letzten Jahr. Deswegen hatte ich so tatsächlich gerade irgendwie so ein Bild von ihr im Kopf, wo du das gesagt hast.
Das ist eine nicht zu unterschätzende Eigenschaft.
Ja.
Da denke ich bis heute mit wirklich also sehr, sehr positiv aus 05-Sicht an Rufen Schröder zurück. Den konntest du professionell wirklich hart angehen, kritisch, wenn du sachlich geblieben bist. Und das ist aber immer so gewesen, dass man total freundlich miteinander umgegangen ist. Und es gibt, klar ist es nicht immer einfach, mit Kritik umzugehen, aber gerade im Fußball sind die Egos teilweise so groß, dass wenn du mal Kritik geäußert hast, dann ist es halt überhaupt nicht mehr möglich, ein Gespräch miteinander zu führen oder halt nur so angefasst. Und das ist unfassbar nervig, finde ich. Wir haben ja vorhin gesagt, dass es im Vorfeld schon ein paar Anträge gab, um die abgestimmt wurde. Warum die Trennung? Es gab eben 5 Anträge, die mit den Wahlen zu tun hatten, die entsprechend vorgezogen wurden vor die Wahlen. Und der Rest der Anträge wurde dann aber nach den Wahlen beschieden. Und ich meine, also bei der Wahl zur Vizepräsidentin zwischen Sinning und Ramel wurden 240 Stimmen abgegeben. Bei den Satzungsänderungsanträgen, die dann durchgejazzt wurden, gab es einen, wo man dann tatsächlich auch nochmal auszählen musste. Da wurden 181 Stimmen abgegeben. Das sind 60 Leute weniger. Das ist schon nicht wenig, es ist ein Viertel. Das heißt, man sieht, dass also einige nach den Wahlen dann auch einfach gesagt haben, tschö mit Ö, war schön mit euch oder auch nicht, aber auf jeden Fall bin ich raus hier. Und diese Satzungsänderung, man kennt auch das von Mitgliederversammlungen, und auch da hat irgendjemand Bock, freitags nachmittags 10 Stunden in so einem Plenarsaal zu sitzen. Nein, mich eingeschlossen. Aber manchmal sind Dinge halt auch notwendig, auf die man keinen Bock hat. Und diese Satzungsänderungen, die da beschlossen wurden, die sind alles andere als trivial. Und die in einer Stunde da durchzupeitschen, ich fand es einfach krass. Es gab fast überhaupt keine, also Anmerkungen, Diskussionen, irgendwas. Ja, der Antrag zur Satzungsänderung ist dann immer vorgetragen worden, dann gab es die Frage, will sich dazu jemand äußern, dann wurde 10 Sekunden geschwiegen, dann wurde abgestimmt, Bums aus, Mickey Maus. Ich fand das
Wahnsinn. Waren noch nicht mal 10 Sekunden, die dann geschwiegen wurde, sondern das war dann eigentlich schon so in der Erwartung und vielleicht auch Erwartungshaltung, dass da nichts kommt, war das immer ziemlich zügig. Ich erinnere eine Nachfrage, die es mal gab, zu dem Verband der Frauen, da kommen wir dann ja nochmal gesondert dazu. Aber ansonsten nur an der Stelle auch so, es bedingt sich dann natürlich das eine mit dem anderen, ne? Also wenn du dann irgendwie weißt, die Abstimmkultur, dadurch, dass es offene Abstimmungen sind, die nicht geheim sind, und man traut sich eher nicht dagegen zu stimmen, und dann ist irgendwie eher klar, das machen dann irgendwie eher nicht Leute, also dann wird halt alles auch eher abgenickt. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass irgendwas so richtig mal kontrovers wird oder diskutiert wird oder so, und dann denkt man sich dann vielleicht als delegierte Person so, ach naja, ob ich jetzt dann dafür noch hier bin oder nicht, und in Hamburg fällt eine Schippe oben so ungefähr.
Ja, klar, und dazu kommt halt eben die Geschichte, also dass dieses Dokument erst relativ spät online gestellt wurde, dann nochmal und nochmal verändert, dann noch Änderungsanträge und so weiter. Und also mich hätte mal interessiert bei einer ehrlichen Abfrage, wie viele dieser Delegierten der Stimmberechtigten haben sich denn eigentlich im Detail mit sämtlichen Anträgen auseinandergesetzt. Ich glaube nicht, dass das alle gemacht haben. Wir haben uns ein paar Anträge rausgegriffen, zu denen wir kurz was sagen wollen. Der erste war der Änderungsantrag Nummer 6, beziehungsweise dann ein abgeänderter Antrag, war es dann 6AB, was weiß ich, aber jedenfalls halt also der Antrag, in dem es um den neu zu gründenden Ligaverband für die Bundesliga der Frauen geht. Da werden jetzt natürlich Weichenstellungen getroffen. Man kann ja sagen, da haben wir schon in der letzten Folge drüber gesprochen, in einer dieser ursprünglichen Dokumente, die da online standen, las es sich so, als würde dieser Verband gegründet vor dem Bundestag. Das Datum, was da genannt wurde und was quasi in die Vergangenheit gelegt wurde, also ist da gegründet worden, war der 20. Oktober. Man kann also davon ausgehen, dass das geplant war, aber nicht funktioniert hat. Fragen dazu wurden quasi delegiert an den nicht existierenden Ligaverband. Von daher gesehen, ich hatte schon den Eindruck, bei allen Themen, die diesen künftigen Verband und dann auch die GmbH und so weiter betrafen, war das quasi ein Hindernis, dass es den noch nicht gibt. Also weil da wurde ja dann auch über eine Institution gesprochen, die noch nicht existiert, wo wahrscheinlich im Hintergrund längst feststeht, wer da welche Position haben wird, aber was natürlich nach außen noch nicht kommuniziert wurde. Und auch alle Nachfragen, die dann später auf der PK noch kamen, zu dem neuen Ligaverband, hat dann Bernd Neuendorf auch immer gesagt und konnte ja auch gut. Da will er jetzt nicht vorgreifen und da kann er jetzt leider nichts zu sagen. Also das fand ich ein bisschen schwierig. Der Antrag in dem es unter anderem darum ging, dass dieser Verband dann in die ganzen Statuten des DFB aufgenommen wird und so weiter, ist angenommen worden. Was ich krass finde, ist, dass eben in diesem Antragstext drinsteht, dass der FBL ein ordentliches Mitglied des DFB wird, aber um das quasi nicht mit irgendwelchen sportpolitischen Gewichten zu beschweren und um das jetzt möglichst schnell und unkompliziert alles hinzubekommen, ohne Stimmrecht. Und ich finde, dass das ein absolutes Unding ist, weil wir diskutieren jetzt seit 3 Jahren über diese, also natürlich schon viel länger, aber in diesem aktuellen Zyklus mit diesem, wir haben jetzt diesen Plan und wir zeigen ihn aber euch noch nicht und so weiter, diskutieren wir jetzt seit 3 Jahren über die Gründung von professionellen Strukturen und jetzt finden sie endlich statt. Jetzt ist es ja so, dass in Zukunft der DFB-Bundestag nicht mehr alle 3 Jahre stattfindet, sondern alle 4 Jahre. Und jetzt wird also, nachdem man 3 Jahre diskutiert hat, passiert endlich was. Aber jetzt hat dieser Ligaverband dann die nächsten 4 Jahre erstmal kein Stimmrecht. Und ich finde, das ist ein absolutes Unding. Und es ist mir an dieser Stelle komplett unverständlich, wie man so einen Antrag durchwinken kann, ohne mal die Hand zu heben und zu sagen, können wir zumindest mal drüber sprechen, was das soll oder warum das so ist oder ob man das nicht vielleicht doch noch irgendwie rausnehmen kann oder so. Nix.
Ja, also ich frage mich dann halt auch, also natürlich gibt es irgendwie auch jede Menge andere Dinge, die man dann im Vorhinein, bevor man sowas gründet, irgendwie klären muss, was wahrscheinlich dann schon Verhandlungszeit genug gekostet hat mit den Regionalverbänden und den Vereinen und wie irgendwie irgendwas verteilt wird und keine Ahnung was. Aber für mich wäre halt immer die oberste Prämisse gewesen, dass halt das irgendwie so ganz selbstverständlich mit dazugehört. Stimmrecht und wie wird das verteilt? Es gibt ja auch eine Schlüsselung darüber, dass zum Beispiel die Vertreter in der DFL 74 Stimmen insgesamt in diesem ganzen, in dieser ganzen Zusammensetzung haben, wo dann jetzt natürlich die Frage wäre, ne, also wie würde man das dann gewichten wollen? Und ich kann auch verstehen, dass das dann auch nochmal Zeit braucht, da mit den verschiedenen Leuten und Stationen das irgendwie auszubaldobern, aber das kannst du halt einfach echt nicht bringen. Und vor allem war dann so, wir haben gesagt, die einzige Nachfrage in dem ganzen Ding zu irgendeinem der Anträge gab es an der Stelle und die war auch sehr berechtigt, die kam von St. Pauli und da ging es dann um 50+1 und wie das dann geregelt werden soll und so, auch sehr, sehr wichtig und sehr berechtigt, aber das fand ich dann halt zum Beispiel auch so, okay, gut, dann haben wir jetzt das jetzt einmal kritisch besprochen, dass dann da das jetzt einfach so gemacht wird, wie das bei den Männern ist, obwohl es da ja vom Kartellamt auch schon den Hinweis gab, so man kann irgendwie keine Sonderausnahmefälle machen und trotzdem schreibt man jetzt da so in Juristendeutsch mit rein, dass es diese Möglichkeit weiterhin gibt. Also das war so die Kritik dahinter und der Nachfrage. Aber warum kann man dann halt nicht das andere auch noch fragen? Also ja, das habe ich auch nicht verstanden.
Ja, und die Sonderrolle dann auch soll es geben unter genau derselben Prämisse, nämlich jemand, der so und so lange eben schon die Unterstützung gewährt hat. Und dann hast du ja teilweise auch dieselben Vereine halt einfach. Das heißt also, dann rennst du da ja eben auch wieder rein. Und man muss auch sagen, also das war dann im Saal auch so, die Fragestellerin hat kein Mikro bekommen. Ich habe oben überhaupt nicht verstanden, was die Frage eigentlich genau ist und habe es mir dann nur aus der Antwort erschließen können. Und weil wir ja dann auch irgendwie noch kurz geschrieben haben und es ist jetzt auch nicht so, dass es da einen längeren Austausch zu gab. Also es war dann trotzdem in einer Minute irgendwie erledigt. Ja, also das war der eine Antrag, wo ich schon inhaltlich Puls hatte. Das sind auch genau die Themen, die ich im Vorfeld in dem Text für die Bolz-Tribüne angesprochen hatte. Das zweite war dann der Antrag Nummer 8. Das las ich so schön, nämlich, dass, also bisher ist die Formulierung, Ämter im DFB sollen zugänglich sein für Frauen und Männer. Und die neue Formulierung soll jetzt also sein, für alle im Personenstandsregister anerkannten Geschlechtsidentitäten. Wobei ich mir dann schon immer so denke, also was haben die denn irgendwie für eine komische Verbindung mit diesem Personenstandsregister? Dieses Wort ist wirklich irritierend oft aufgetaucht in diesen Anträgen. Also es scheint eine echte Liebesbeziehung zu sein. Man kann ja auch einfach sagen, für alle Geschlechtsidentitäten. Ich meine, was genau ist denn dann nach deren Definition im Personenregister anerkannt? Also das wäre ja dann auch noch die Frage, ja. Aber gut, also erstmal gibt man sich den Anstrich da, also künftig offener sein zu wollen, als man es bisher sein möchte. Und dann ist es aber halt so, dass in der Begründung für den Antrag man dann plötzlich sagt, ach ja, und im Zuge dessen, wenn wir jetzt durch diese Formulierung klar machen, dass bei uns alle mitmachen dürfen, kehren wir jetzt in allen schriftlichen Verlautbarungen des DFB zurück zum generischen Maskulinum, weil es ist ja besser lesbar und außerdem ist ja der, also der DFB sitzt ja in Frankfurt, sprich Hessen, also und außerdem hat die hessische Landesregierung das ja auch für ihre hier so politischen Institutionen angeordnet und da kann man sich dem ja mal anschließen, wo ich mir so denke, Sportverbände und Sportvereine, die irgendwie im vorauseilenden Gehorsam irgendwas übernehmen, was die Politik gerade wurschtelt, insgesamt sehr ungute Erinnerungen dran, ohne live dabei gewesen zu sein. Und also generisches Maskulinum im Jahr 2025 als Sportverband, der sich eigentlich einsetzen müsste für eine offene und diverse Gesellschaft. Also da kommen wir später das auch noch mal dazu.
Ja, mich hier, ja. Also hat das auch sehr beschäftigt. Also vor allem ist es ja auch einfach sachlich falsch. Also es kam dann ja auch vom Podium die Bemerkung von wegen so durch das generische Maskulinum wäre es dann jetzt neutral. War so ungefähr die Aussage, die da gefallen ist, wo ich so dachte so, nein, es ist halt einfach nicht. Also wenn wir, also ich sehe das ja sehr häufig, dass Leute dann konsequentes Umdrehen und dann das generische Femininum benutzen, was halt auch genauso uncool ist, dann Leute auf die Art zu entgendern, auch wenn man sagen kann, den Cis-Männern geht es wahrscheinlich irgendwie am allerwertesten vorbei. Aber wenn man sich das jetzt mal vorstellen würde, man würde das so umgedreht tatsächlich machen. Ja, da will ich dann aber mal sehen, wie irgendjemand von diesen Herren da sagen würde, so, ach, das ist jetzt aber neutral. Okay, ja, dann ist ja alles in Ordnung. Es ist einfach falsch. Es ist nicht neutral.
Und man merkt das halt, also zum einen, ich habe es ja gesagt, ich habe 170 Seiten Antragstext irgendwie durchgelesen. Und wenn in einem dann auch noch gesellschaftlichen Bereich, der so cis-männlich dominiert ist wie der Fußball, die ganze Zeit nur mit dem generischen Maskulinum gearbeitet wird, du vergisst irgendwann, dass es auch noch andere Leute gibt, die an dieser Stelle irgendwie gemeint sein könnten. Ich hatte das umgekehrt mal, dass ich bei einem Sachbuch, das ich geschrieben habe, einfach gewechselt habe. Also ich habe mal generisches Maskulinum, mal generisches Femininum und mal mit Sternchen. Also und das im Text einfach abgewechselt, mal so, mal so, mal so. Und der Lektor meldete sich damals und meinte, aber jetzt haben wir zum Beispiel einen Text, in dem steht irgendwie drin, bei dem Spiel waren 34.000 Zuschauerinnen und da könnten die Leute ja denken, es waren nur Frauen. Wo ich dann gesagt habe, merkst du was? Und er so, ah ja, fuck, scheiße. Und daraufhin haben wir dann den kompletten Text mit Sternchen einfach gemacht. Mhm. Weil das ist dann nämlich der Punkt, wo die Leute verstehen, genau was du gerade gesagt hast. Es ist nicht neutral. Es ist nicht neutral und auch die Lesart ist nicht neutral. Und um dem Ganzen wirklich also die Peinlichkeitskrone aufzusetzen, war es halt so, die Vizepräsidentin für Frauen und Mädchen war bisher immer eine Frau, nämlich erst Hannelore Ratzeburg, dann Sabine Marmitsch und jetzt Heike Ulrich. Und die Vizepräsidentin für Diversität und Inklusion gibt es ja überhaupt erst seit einer Legislaturperiode und das ist eben Celia Žažić und entsprechend auch eine Frau. Und diese beiden Vizepräsidentinnen werden auch gesondert benannt, also wie auch der für Strategie. Ne? Man hat also erstmal diese beiden ersten Vizepräsidenten in der Satzung, dann die fünf, die aus den Regionalverbänden kommen und dann eben diese bisher zwei Frauen und Mädchen, Diversität und Inklusion, künftig drei, auch noch mit Strategie. Und diese zwei waren eben sprachlich weiblich, also Vizepräsidentin stand da jeweils. Und selbst das, und das war dann nochmal ein eigener Antrag, nämlich der Antrag Nummer 14, ist jetzt die weibliche Form rausgenommen worden. Wo du dir so denkst, also wie groß kann die Angst denn irgendwie sein? Es ist, ja, mir fällt dazu ehrlicherweise nichts mehr ein. Und es ist auch so, dieser, also
Hauptsache, die anderen sind immer die Sprachpolizei in dieser ganzen Diskussion ums Endgender.
Genau, ganz genau. Und das ist doch, also das aus all diesen Dingen spricht doch eine Haltung. Und ich finde es dann auch so albern, wenn dann, wir kommen ja nachher noch kurz dazu, was in der Abschluss-PK dann gesprochen wurde, wenn dann Bernd Neuendorf da sitzt und sagt, ich möchte jetzt aber wirklich bitten, da nichts reinzulesen. Wo ich mir so denke, man muss da auch nichts reinlesen. Es ist total offensichtlich. Mm. Es ist irgendwie, kommt aus der, wie heißen diese Clowns mit der Feder im Arsch, die dir so aus der Box entgegengesprungen kommen. So ist es. Man muss es nicht reinlesen. Es ist da. Es springt dir ins Gesicht. Und es ist einfach so ein Quatsch, so zu tun, als wäre es nicht so. Mm. Ugh. Okay, aber bevor wir heute niemals fertig werden, was ich noch ganz spannend fand, ohne dass wir das jetzt groß mit Inhalt füllen, der Antrag Nummer 18 ist, dass die Schiedsrichterin der Bundesliga und der zweiten Liga der Frauen jetzt dem Elitebereich zugeführt wurden. Das ist für mich gedanklich so ein Thema, mit dem wir uns vielleicht in Zukunft mal noch beschäftigen können. Also klar, die Schiedsrichterin der Bundesliga der Frauen jetzt auch vor dem Hintergrund der Gründung eben des neuen Verbandes und so weiter. Aber dass auch die Schiedsrichterin der zweiten Liga damit reingeführt werden, fand ich ganz interessant. Das hat dann auch ein bisschen was damit zu tun, wo Zuständigkeiten auch finanzieller, organisatorischer und so weiter Natur liegen. Bis zu dem Punkt waren die Anträge, die wir angesprochen haben, alle gestellt worden vom Präsidium. Also wohlgemerkt, das Präsidium des DFB stellt dann auch so einen Antrag wie den, dass in Zukunft alles im generischen Maskulinum geschrieben wird. Und diese ganze Debatte, die immer geführt wird, von wegen, haben wir nicht was Wichtigeres zu tun, als uns darüber irgendwie zu unterhalten, die einem immer so entgegengefeuert wird, wenn man sich für zum Beispiel eine gendersensible Sprache einsetzt, die zählt hier nicht, ja. Plötzlich hat das DFB-Präsidium ausreichend Zeit, um solche Anträge irgendwie auszuhacken, als hätten die nicht inhaltlich irgendwie andere Sachen zu tun. Okay, dann gab es einen Antrag vom Bayerischen Fußballverband. Und zwar gibt es ja seit der Saison 22/23 das Spielrecht für TIN-Personen, die sich also zuordnen dürfen einer Mannschaft gemäß ihrer Geschlechtsidentifikation. Also in einem Gespräch mit einer Vertrauensperson, die die unterschiedlichen Verbände haben, kann ein Spieler, eine Spielerin, können SpielerInnen selbst bestimmen, ob und wann sie eine Mannschaftszugehörigkeit wechseln. Und der Bayerische Landesverband hat einen Antrag gestellt, wonach dieser Zeitpunkt nicht mehr selbstbestimmt werden dürfte, sondern verknüpft sein müsste, da ist es wieder mit der Änderung des Eintrags im Personenstandsregister. Das heißt also, aus einem sehr individuellen Prozess sollte jetzt wiederum ein formaler Vorgang gemacht werden. Und also Content Warning, Transfeindlichkeit, ich möchte es gar nicht im Detail ausführen, aber die Begründung dieses Antrags war eine reine Katastrophe. Also von wirklich, also mal mindestens irgendwie diskussionswürdigen hier so biologistischen Aussagen hin halt zu diesem ganzen sprachlichen, dass man also nicht die korrekten Begriffe für Prozesse benutzt und dass man dann vor allen Dingen auch wirklich drinstehen hatte, bei einer Transition, wo eine Person zu Beginn der Transition, also in einem Frauenteam spielt und dann womöglich am Ende eben in ein Männerteam wechselt, würde die Gefahr bestehen durch die Einnahme des Testosteron, wenn die Person zu lange in der Mannschaft mit den und dann so im Antrag stand dann biologischen Frauen verbleibt, dass unter der Einnahme des Testosterons man dann die Mitspielerinnen ständig verletzt.
Ich schüttle den Kopf für die Leute, die nur zuhören. Ja, das ist natürlich ein Thema, was wir hier häufig auch schon hatten. Und wir hatten zuletzt dann tatsächlich Deutschland und den deutschen Fußball immer eher so als noch eines der positiven Beispiele dargestellt, weil es natürlich durch diese Regelung, wie sie ja jetzt dann trotzdem weiterhin ist, weil dieser Antrag zurückgezogen wurde, glücklicherweise, ja, sehr fortschrittlich ist im Vergleich zu dem, was in anderen Ländern entweder überhaupt niemals eingeführt wurde oder dann zuletzt ja auch zurückgenommen wurde. Wir hatten das Thema hier ja mit England und ja, da gibt es dann eben ganz viele von diesen Vorurteilen und auch diese, ich nenne es mal, transfeindlichen Narrative, die sich dann immer sehr, sehr ähneln und dann aufgegriffen werden, auch in ihrer Begrifflichkeit. Also auch das, was du vorhin zitiert hast mit den fetten Anführungszeichen, mit den biologischen Frauen und so. Und auch dieses Thema der angeblichen Verletzungsgefahr und so, das ähnelt sich immer sehr und das ist halt wirklich, ja, also so Transfeindlichkeit als halt auch so eine politische, also so ein politischer Anknüpfungspunkt für rechte Narrative. Ich glaube, das ist inzwischen sehr vielen Leuten bekannt, aber es ist sehr, sehr krass, das dann so zu sehen, dass es dann über einen ja, regionalen Verband dann tatsächlich einfach so fast aufs Tablett gebracht wurde. Und man sich ja auch fragen muss, okay, jetzt haben sie den zurückgezogen, man weiß jetzt nicht genau, warum sie den zurückgezogen haben. Also hat da irgendjemand vielleicht dann doch noch gemerkt, so, oh, das geht aber hier irgendwie gar nicht. Oder war das dann jetzt vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die wir dann auch immer noch nicht okay finden würden, denen einfach nur nicht gut genug so, ne? Also das muss jetzt ja nicht heißen, dass da ja da jetzt irgendwie so ein richtig guter Prozess eingetreten ist. Das wissen wir jetzt ja tatsächlich einfach nicht. Also ist da dann auch die Frage, wie es in den nächsten Jahren tatsächlich damit so weitergeht.
Ja. Und was mir an der Stelle dann auch nochmal so bewusst geworden ist, man hat ja damals nach, ich glaube, 3 Jahren die Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt beim DFB auslaufen lassen. Man kann sich natürlich, es gibt die sehr, sehr tolle Kollegin Claudia Krubitsch im DFB, die eben genau für diese Themen auch Diversität, Inklusion und so weiter nicht nur steht, sondern die auch mit Inhalten füllt. Aber also man kann halt auch nicht bei allem dann immer nur sagen, wir haben ja die Claudia, sondern das reicht halt nicht. Also erstens mal bräuchte die dann wahrscheinlich ein viel, 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 viel größeres Team, als sie mutmaßlich hat. Und dann müsste man halt bei bestimmten Prozessen sie auch einfach ganz anders einbinden und aber auch dann so einem Team oder so einer, also lass es eine Abteilung dann am Ende sein, halt auch Verantwortung
ein übertragen. Vetorecht auch tatsächlich einfach. Also
ganz genau.
Man müsste das mit einer ganz anderen Macht dann ausstatten, tatsächlich, wenn man sagt, man legt da jetzt wirklich großen Wert drauf. Und ich will mir nicht vorstellen, ich kann es mir aber, glaube ich, ungefähr vorstellen, ich habe noch die mit ihr gesprochen, gegen wie viele Widerstände sie da wahrscheinlich intern auch immer anarbeiten muss, so, ne?
Ja, und was ich dann aber wiederum auch interessant fand, war, dass es dann hieß, zurückgezogen wurde der Antrag am 15. Oktober. Also wirklich Wochen vor dem DFB-Bundestag. Jetzt bin ich nicht tief genug im Verbandsrecht, um zu wissen, ob man einen zurückgezogenen Antrag dann auch einfach aus den Dokumenten wieder entfernen darf. Aber bei allen Änderungen, die im Dokument dann stattgefunden haben, hat es mich dann schon gewundert, dass man nicht zumindest irgendwann mal markiert hat, dass der zurückgezogen ist. Immerhin wurde er dann zurückgezogen. Der letzte, wie du sagst, wir wissen nicht, ob es aus den richtigen Gründen war, der letzte Antrag, auf den wir ganz kurz noch eingehen wollen, einfach weil er debattiert wurde vor Ort, ist der Antrag Nummer 25, da ging es um die Sperrfrist im AmateurInnenbereich, also es gibt da ja diese 6-monatige Sperrfrist, wenn SpielerInnen ohne Zustimmung des Vereins wechseln. Und es gab einen Antrag, der tatsächlich sehr weitreichend gewesen wäre, worin gefordert wurde, dass aus diesen 6 Monaten die Monate Dezember, Januar und Februar rausgerechnet werden. Und der wurde tatsächlich abgelehnt mit 111 zu 70 Stimmen, was dann auch die Zahl von 181 ist, auf die wir gekommen sind beim Thema, wie viele Leute haben dann eigentlich bei den Anträgen noch mit abgestimmt.
Hätte das jetzt dann bedeutet, dass man dann 6 Monate plus die 3 Monate nimmt, die rausgerechnet werden? Also dass es dann eine Sperrfrist von 9 Monaten sind oder andersrum?
Also die 3 Monate werden rausgerechnet im Sinne von, sie dürfen bei der Zählung auf 6 Monate nicht mitgerechnet werden, sodass du dann am Ende bei 9 Monaten gelandet wärst. Also es sollte quasi eine Verschärfung sein. Ja, und also wir sind jetzt natürlich schon sehr lang. Wir wollten aber das einfach intensiv mit euch besprechen. Und es gibt tatsächlich einen Punkt oder einen Teil dieses DFB-Bundestages, zu dem ich gerne noch ein paar Sätze sagen würde. Und zwar gab es dann eine Abschlusspressekonferenz. Dann hatte man natürlich durch die Heike Ulrich als Generalsekretärin zuletzt, wenn da so der Kern saß, immer zumindest auch eine Frau als Repräsentantin. Jetzt mit Holger Blask, der dann in der ersten konstituierenden Sitzung des Präsidiums direkt nach dem Plenum also bestätigt wurde, der war ja vorgeschlagen von Bernd Neuendorf. Also hast du dann eben Steffen Simon als Pressesprecher, du hast Stefan Grunewald als Schatzmeister, du hast Bernd Neuendorf als Präsident und du hast Holger Blask, der dann eben der neue Generalsekretär ist. Also da sitzen dann halt wieder die 4 Männer und man sitzt da unten und fragt sich, naja, welche Gesellschaft soll das abbilden? Neuendorf hat dann nochmal betont, was es für eine große Einigkeit im DFB auch im Vorfeld dieses Bundestages gab. Er ist dann nochmal, hat dann von sich aus auf die Wahl von Sinning und Ramel nochmal abgezielt und hat gesagt, das sei ja toll, wenn sich mehrere Leute um Posten bewerben, wo ich mir so denke, naja, aber sonst wird das ja auch nicht so richtig zugelassen. Und dass sie da als DFB keinen Einfluss nehmen dürfen. Ja, okay. Er wurde dann gefragt nach einer Vision für die Frauen, für den Frauenfußball in Deutschland und für diese neu zu gründenden Ligaverband und hat dann irgendwie gesagt, man will halt verhindern, dass Talente abwandern und man will den Anschluss nicht verpassen, wo ich mir so dachte, das ist halt keine Vision, ehrlich gesagt. Also wir wollen den Anschluss verpassen. Wenn das eine Vision sein soll, dann
wollen
weiß
nicht
ich nicht.
Verpassen, aber trotzdem, ja.
Ach so, Entschuldigung. Wir wollen den Anschluss verpassen. Nein, genau. Also wir wollen den Anschluss nicht verpassen, ist keine Vision. Nee. Also das ist halt irgendwie, keine Ahnung. Und natürlich wurde er dann auch gefragt, weil er bei seinem Antritt vor 3,5 Jahren ja gesagt hat, man möchte den Frauenanteil und generell den Anteil, also die Diversität halt erhöhen und jetzt sind also weniger Frauen im Präsidium, also weil, was ja immer so ein bisschen vergessen wird, es gab ja auch mal Donata Hopfen noch als DFL-Chefin, die ja nach einem Jahr schon wieder abserviert wurde, die natürlich auch zum DFB-Präsidium gehörte. Und dann hat man jetzt also nominell eine Frau weniger, weil Ulrich auf den Posten von Mamitsch gerutscht ist, aber Blask auf den Posten von Ulrich. Gleichzeitig hat man aber durch den neuen DFB-Vize-Strategie ja einen Posten insgesamt mehr. Also das heißt, da ist der Frauenanteil dann schon deutlich gesunken. Und dann sagt aber halt Bernd Neuendorf, naja, da können Sie ja jetzt als Präsidium nichts dafür, weil als Präsidium haben Sie Vorschlagsrecht für 5 Posten und von den 5 Posten sind 3 Männer und 2 Frauen. Also von daher gesehen haben Sie das doch schon irgendwie super hinbekommen, wo du dir dann so denkst, das ist auch nicht wirklich, da habe ich nicht wirklich das Gefühl irgendwie, dass jemand dann das Problem verstanden hat, ehrlich gesagt, aber okay. Und was mich dann richtig geärgert hat, ich habe es heute echt nochmal nachgeschaut, also weil diese PK auch online steht, man findet sie nicht direkt, weil sie beim DFB in den Videos nicht gelistet ist, aber wenn man danach googelt, findet man sie. Und dann sagt er halt, dass es ja auch viele Kommissionen und Ausschüsse gibt. Und dann, Quote, das ist ja das, worüber Frauen sich auch qualifizieren. Frauen auch wachsen in höhere Positionen hinein. Wir müssen in diese Gremien, dann direkt wieder an die Presse geklatscht, die vielleicht weniger Beachtung finden bei ihnen. Was soll das denn heißen? Also schuld sind die Medien immer selbst. Also wir müssen in diese Gremien, die vielleicht weniger Beachtung finden bei ihnen, aber die oft ein Sprungbrett darstellen für Frauen in höhere Positionen und höchste Positionen, da müssen wir sehen, dass wir beginnen. Und das gelte nicht nur für Frauen, sondern generell für Diversität, auch für Menschen mit Einwanderungshintergrund und so weiter. Wobei, also er sagt halt Menschen mit Einwanderungshintergrund und das war's. Und dann denke ich mir so, was ist das für ein komisches Betonen, dass Frauen sich darüber qualifizieren müssen und die anderen nicht, oder was? Und als nächstes kommt dann halt eben die Nachfrage nach dem generischen Maskulinum. Also warum man dahin zurück wollte. Und dann sagt er, es hat nichts damit zu tun, dass wir die weibliche Form geringschätzen. Es ging einfach darum, wir haben so viele Unterlagen, so viele Anträge, wir haben uns das angeguckt, wie gehen andere Institutionen damit um? Ich glaube, wenn man vorher klarstellt, dass beides damit gemeint ist, dass es in keinster Weise despektierlich gemeint ist in irgendeine Richtung, dann ist das, glaube ich, nachvollziehbar. Wo ich mir halt so denke, die erste Frage wäre, an was für Institutionen bitte orientiert man sich da? Ich würde nämlich sagen, es sind die falschen, wenn man sich orientiert und zu dem Ergebnis kommt, wir kehren zurück zum generischen Maskulinum. Und außerdem, beides sagt halt auch schon alles, also nämlich A, über die Haltung, B, darüber, dass überhaupt nicht verstanden wurde, wofür gendersensible Sprache steht, nämlich eben für mehr als Männer und Frauen. Also das wäre halt mal der absolute, also Low-Key-Point, den man vielleicht verstanden haben müsste. Und sagt dann aber, sie möchten bitte nicht, dass man ihnen unterstellt, und das ist jetzt wieder Zitat, es sei gegen Frauen gerichtet oder wen auch immer.
Also da weiß ich überhaupt nicht, wie ich ruhig bleiben soll.
Ich habe auf dieser PK gesessen und die ganze Zeit gedacht, ich würde eigentlich gerne eine Frage stellen, und dachte dann, wenn ich jetzt eine Frage stelle, bin ich dermaßen patzig, einfach weil ich also sowas von satt bin, dass ich dann am Ende keine Frage gestellt habe. Aber ich bin dann wirklich da rausgegangen und dachte, gut, okay, wir können es auch lassen einfach.
Ja, sehr frustrierend.
Ehrlich gesagt schon, ja. Also ich fand das wirklich, was ein Verständnis für die Themen dieser Zeit angeht und wie man sich als größter nationaler Sportverband da positionieren sollte, um eine positive Wirkung in die Gesellschaft hinein zu haben. Also habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da irgendwie Dinge verstanden wurden.
Nee, oder also wenn, dann werden sie vielleicht verstanden, aber man biedert sich dann halt trotzdem an das an, von dem man denkt, es ist irgendwie so die wahrgenommene Mehrheit, weil das halt die Lauten sind und man niemandem auf die Füße treten möchte, so wie das dann ja vielleicht bei internationalen Angelegenheiten, wenn wir dann über die UEFA und die FIFA und die kommende WM der Männer in den USA und einen gewissen Herrn Trump und einen gewissen Herrn Infantino denken, also wie das da dann vielleicht auch ähnlich ist, so, ne, dass man dann irgendwie sagt, ach, Katar, da waren wir schon sowas von sanftmütig mit dem kleinen bisschen an Kritik, was es da gab. Und das ist uns jetzt aber ein bisschen zu sehr auf den großen Zeh gefallen. Da lassen wir das jetzt mal lieber ganz so ungefähr. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das halt so die Haltung ist, die sich da ja dann durch andere Dinge eben auch durchzieht. Also dass es dann insofern konsequent ist. Aber es ist natürlich eine Konsequenz, die ich nicht mögen muss. Also ja. Ja. Ich glaube, wir haben schon extrem viel von dem, was wir hier für uns hinten in unserem Dokument so als Fazit zu diesem ganzen Segment hatten, auch schon so angerissen. Vielleicht einfach nochmal so ganz kurz. Du hast ja auch schon viel dazu gesagt. Die Abstimmung und wie demokratisch und dieser ganze Prozess wirklich ist, dass das eben eine Fragestellung ist, mit der man sich mal beschäftigen müsste. Und ich hatte dann eben hier auch noch für mich so den Gedanken notiert, dass ich, also dass es halt sehr wenige Reibungsmomente gab, was auch was ist, was mehrere Kolleginnen und KollegInnen dann in ihrer Berichterstattung auch noch aufgegriffen haben. Und wenn es dann aber mal sowas wie kleine Reibungsmomente gab, dann war eben sehr auffällig, dass der dann halt eben, also diese Reibung dann eben nicht von den hohen Herren kam, sondern von den Frauen, die da beteiligt waren, so sehr sie auch in der Unterzahl sind. Also Silke Sinning haben wir ausführlich drüber gesprochen, Nicole Kumpis von Eintracht Braunschweig, und das Interview haben wir auch schon genannt und die Gegenstimmen und die Nachfrage von St. Pauli, die ich vorhin erwähnt habe, die kam von Luise Gottberg, die dann immerhin mal gestellt hat zu dem einen Antrag. Und ja, das ist halt so, das sagt dann ja auch schon was aus, finde ich so, ne? Dass es dann ja einfach so einen Kipppunkt gibt und ein Ungleichgewicht. Möchtest du abschließend noch was sagen oder wollen wir tatsächlich mal noch rüberwandern in das, was hier steht, als Blitznews?
Ja, ich glaube, also wir verlinken ja auch noch einige von den Texten, die ich geschrieben habe, und wir haben jetzt wirklich lange, lange, lange drüber gesprochen. Lass uns mal noch in die Blitznews hüpfen und auch entgegen unserer sonstigen Art vielleicht versuchen, die ein bisschen blitzen zu lassen und nicht in so einer totalen Ausführlichkeit noch zu besprechen.
Ja, dann leg ich mal los. Der Schweizer Fußballverband hat Pia Sundhage Pia Sundhage entlassen und dann einen Tag später auch ihren Nachfolger vorgestellt. Das ist Rafael Navarro. Der ist 39 und katalanischer Abstammung, hat jetzt die letzten 6 Jahre bei den Frauen des FC Barcelona gearbeitet als Assistenztrainer, hat in der Schweiz einen Vertrag bis 2029 bekommen und soll sich eben auch vermehrt auch um die Nachwuchsarbeit kümmern. Hat schon gesagt, er zieht nicht in die Schweiz für den Job. Johann Giroux ist dann jetzt der technische Leiter. Das ist eine Position, die neu geschaffen wurde für ihn.
Genau, und dann habt ihr das ja sicherlich alle schon mitbekommen. Turbine Potsdam hat Kurt Russ, den Trainer, entlassen. Platz 12 ist die Turbine und nur 2 Siege aus 9 Spielen. Sie wollen einen Neuaufbau und vorne zumindest mitspielen. Das Team wird erstmal interimistisch von Co- und Athletiktrainer Patrick Ritzinger betreut und der oder die Nachfolgerin von Russ muss eine A-Lizenz haben.
Ja, dann gibt es Neuigkeiten zum Afrika-Cup der Frauen. Der wird erweitert von 12 auf 16 Teams bei der nächsten Ausgabe 2026, die schon wieder in Marokko stattfinden wird. Und ja, das bedeutet natürlich, dass Marokko auch dann wieder den Heimbonus hat und sich gar nicht erst qualifizieren muss als Gastgeberin. Und es ist so ein bisschen seltsam gelaufen, weil sie haben das festgelegt, als die Qualifikation für das Turnier eigentlich schon längst durch war. Und dann haben sich die Teams, die in der letzten Runde von dieser Quali nicht weitergekommen sind, die Hoffnung gemacht, dass es vielleicht noch sowas wie neue Playoffs gibt. Aber die CAF hat es jetzt so gelöst, dass sie dann einfach die Höchstplatzierten in der FIFA-Weltrangliste genommen haben. Einmal die Meldung vom Verband selber für euch, aber dann auch nochmal mit etwas mehr Hintergrund einen Bericht von der BBC.
Genau, und LOSC Lille hat einen ersten Anstoß davon gemacht, worüber wir hier schon häufiger in Wunschform sozusagen gesprochen haben, und die eigenen Jugendspieler mit Vertreterinnen von Hergame 2 zusammengebracht, um sie für Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren. Ein Zitat zu diesem Projekt lautet: Die Spieler von heute, die Männer von morgen ausbilden. Da ging es jetzt, wie es klingt, zwar erstmal vor allem um so eine Art Stadionerlebnis, aber immerhin ist es mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Genau, dann eine Sache, die ja jetzt auch schon sehr viel berichtet wurde, ist, dass Victoria Berlin einen Investoreneinstieg hat, also von der Investitionsplattform Monarch Collective bei den Zweitligisten. Die wurde 2023 gegründet, unter anderem von Kara Nordman, die ja auch eine der Mitgründerinnen von Angel City ist. Monarch Collective soll bis zu 38% der Holdinggesellschaft von Victoria Berlin halten, und in dem Bericht von Inga Hofmann im Tagesspiegel heißt es, dass damit jetzt zu zumindest die nächsten zwei Spielzeiten dann auch schon mal komplett durchfinanziert sind und man ja damit dann jetzt eben auch den weiteren Aufstieg bis in die erste Liga weiter mit angehen möchte. Und dann mache ich mal direkt weiter, weil das ist jetzt tatsächlich was, das dann tatsächlich doch ein bisschen länger wird, aber es ist mir wichtig, in der NWSL, ich weiß nicht, wie sehr das im deutschsprachigen Raum wahrgenommen wurde. Es gab von der Angel City-Spielerin Elizabeth Eddy einen rassistischen und transfeindlichen Post, der dann zu einem Zeitungsartikel wurde. Und zwar war die Abfallfolge so, dass es im Guardian einen Bericht darüber gab, dass die NWSL still und leise ihre Inklusionspolitik für trans- und intersexuelle SpielerInnen aufgegeben hat. Eddie hat dann bei X, ehemals Twitter, einen ewig langen Post abgesetzt, der ja sehr viele transfeindliche und rassistische Argumente gebracht hat, das, wo wir vorhin auch drüber geredet haben, diese Narrative, die immer wieder auftauchen und letztendlich einen Ausschluss von Transpersonen aus der NWSL gefordert. Und die New York Post hat sie dann gefragt, ob sie da einen Artikel bei sich in der Zeitung zu machen dürfen, was dann dazu gekommen ist. Und diesen Zeitungsartikel haben sie bebildert mit Barbara Banda, eine cis-weibliche Spielerin, die aber eben nicht immer so den Normerwartungen an Weiblichkeit entspricht. Und dadurch, dass sie quasi das Bild war zu diesem Artikel, hat sie dann erneut, ist ja auch nicht das erste Mal, ganz viele Hassnachrichten abbekommen. Außerdem auch die beiden Shawinga-Schwestern, von denen Temua ja in Kansas spielt. Und ja, das ging dann ewig weiter. Also der Verein Angel City hat erstmal eigentlich, fand ich, sehr zahnlos reagiert auf diesen Artikel von Elizabeth Eddy. Letztlich rausgerissen haben es dann die beiden Kapitäninnen auf einer Spieltags-PK, Sarah Gordon und Angelina Anderson, die sind sehr deutlich geworden, dass es eben rassistisch ist, transfeindlich ist, dass sie das ekelhaft finden, dass es nicht für sie und ihre Mitspielerinnen steht. Und das hat der Verein dann natürlich auch, also Angel City, auch sehr für sich genutzt auf den eigenen Social-Media-Kanälen, obwohl sie das vorher nicht so hinbekommen haben, muss man auch mal bemerken an der Stelle, finde ich. Es gab außerdem sehr viel Soli für alle von diesem Hass und diesen Ausschlüssen betroffenen Spielerinnen durch die Gewerkschaft in den USA und das Black Women's Player Collective. Die Liga-Chefin Jessica Berman wurde auch mehrfach dazu befragt, hat auch viele E-Mails von Fans bekommen und jetzt bei den Playoffs wurde sie dann auch nochmal gefragt und hat sehr vage, fand ich, geantwortet. Und Zitat, es gibt viele verschiedene Perspektiven und wir tun alles, was wir können, um uns weiterzubilden, zuzuhören, zu lernen, mit Fachleuten zu sprechen und sicherzustellen, dass wir eine fundierte und sachkundige Sichtweise haben. Unser Sport hat das verdient und alle Änderungen, die wir vornehmen, werden in Absprache und Zusammenarbeit mit unseren Spielerinnen und unserer Spielerinnenvereinigung erfolgen. Bis dahin gilt unsere derzeitige Praxis, dass jede einzelne Spielerin, die in unserer Liga spielt, spielberechtigt ist. Also so im Englischen hat sie dafür das Wort Richtlinie benutzt. Also unsere jetzige Richtlinie ist halt einfach unsere jetzige Praxis, dass halt alle, die schon da sind und spielen dürfen, dürfen halt spielen. Und es gab dann berechtigterweise halt sehr viele Diskussionen darum, so okay, ihr sprecht mit Fachleuten, aber das kann ja sehr viel bedeuten. Wer sind denn diese Fachleute? Und sind das tatsächlich Leute, die sich auch progressiv mit Queerness auseinandersetzen? Oder sind das irgendwelche Meeresbiologinnen oder so?
Auch aus der NWSL schon von Mitte Oktober, aber weil es einfach so eine Person ist, die schon mehrfach auffällig geworden ist und weil es auch krass unsportlich ist. Lars Seidewall, ehemalig ja Arsenal-Trainer zwischen San Diego Wave, soll in einer Situation, wo das gegnerische Team die Chicago Stars einen Kreis am Seitenrand gebildet haben, bei einer Unterbrechung eine Spielerin hingeschickt haben, um zu lauschen, obwohl San Diego schon 3-0 geführt hat. Die ist sofort aufgefallen und Ella Mazar, die Interimstrainerin in Chicago zu dem Zeitpunkt, ist dann zu ihm rüber und hat gefragt, was das soll. Und er soll dann gesagt haben, warum spricht sie mit mir, was Masar wiederum hinterher öffentlich gemacht hat. Also es scheint auch einfach ein furchtbar angenehmer Zeitgenosse zu sein.
Ja, ganz toll. Wir bleiben noch ganz kurz in den USA. Es ist bisher
und kommen zu einem wirklich angenehmen Zeitgenossen, ja. Nach allem, was man bisher weiß.
Soran Mamdani hat ja die Wahl als New Yorker Bürgermeister gewonnen und er hat durchaus ja auch seinen Wahlkampf, so nicht nur, aber einen Teil davon so zu der FIFA und den Ticketpreisen dieser Männer-WM gemacht und ein ja, bisher eben Gedankenspiel, aber wo es noch nichts Konkretes zu gibt, ist eben, dass er jetzt tatsächlich jemand sein könnte, der FIFA da auch mal fester auf die Finger haut, weil die FIFA ja immer so Verträge abschließt mit den Hoststädten und den Regionen. Das ist oft sehr, sehr undurchsichtig und bisher wurden diese Verträge auch noch gar nicht öffentlich gemacht in der Form, wie sie das eigentlich sein sollten, aus Transparenzgründen. Und das ist hier alles nochmal sehr ausführlich aufgeschlüsselt in dem Artikel vom Guardian. Also ja, mal sehen, wie das weitergeht.
Am Ende werden dann Infantino und Trump New York einfach die Spiele entziehen und sie irgendwo hinlegen, wo die Leute williger sind, dem zu folgen, was sie vorhaben. Nein, aber ich finde es sehr cool tatsächlich. Ja. Wir haben ja gesagt, wir nehmen am Sonntag auf. Das heißt, da endet die Geschichte dann auch. Aber da wir ja in diesem 14-Tages-Rhythmus drin sind, wollten wir zumindest das auch mal noch kurz mit reingeben. Es gibt schon seit einigen Jahren eine Themenwoche jüdisches Kaleidoskop Brandenburg. In diesem Jahr war die vom 2. bis zum 9. November und eröffnet worden ist sie tatsächlich am 2. November beim Heimspiel von Turbine Potsdam. Sehr, sehr cool, so ein wichtiges Zeichen eben auch im Stadion zu setzen und soll hier auf jeden Fall auch deswegen Erwähnung finden.
Ist vor kurzem die U17-WM der Frauen beendet worden und wir hatten hier, ich glaube, im letzten Jahr das schon thematisiert, diese absurde Geschichte von Nordkorea, warum die so gut sind im Jugendfußball der Frauen. Sie haben den WM-Titel erneut verteidigt, also das war jetzt ja das erste Mal, dass das wirklich jedes Jahr stattfindet, das Turnier. Sie haben im Finale gegen die Niederlande gespielt, 3-0 gewonnen. Und waren vorher schon die Rekordtitelträgerin, haben das jetzt noch ausgebaut, haben jetzt 4 Titel in der Altersklasse, insgesamt 4 WM-Titel und haben auch bei den Turnierpreisen abgeräumt, also auch nicht nur auf den ersten Plätzen, sondern auch da auf den zweiten Plätzen direkt dahinter. Yu Jong-han ist die beste Spielerin des Turniers und die Rekordtorschützin des Turniers und aus einem anderen Land gab es dann aber immerhin einen ersten Platz bei den Torhüterinnen, nämlich weil Valentina Morietta, die den Golden Glove verliehen bekommen hat.
Ich finde es total großartig, dass die automatische Rechtschreibkorrektur aus Rekordtorschützin Rohrschützin gemacht.
Dabei habe ich so gut vermieden, darüber zu lachen, als ich da gelandet bin. Mensch.
Ja, nee, ich musste das jetzt auf jeden Fall mit unseren ZuhörerInnen teilen. Es gibt eine neue Initiative, die gestartet wurde, unter anderem auch vom Dachverband der Fanhilfen, die nennt sich Lockout Polizei. Ziel ist, sich zu laut zu werden gegen Missinformationen durch die Polizei und wie die Grenzen von Information und PR verschwimmen, wenn die Polizei in den sozialen Medien unterwegs ist. Und das Ziel dieser Initiative ist tatsächlich, dass Polizei eben in den sozialen Medien nicht mehr selbst aktiv sein sollte. Ich würde einschränken tatsächlich, also ich finde den Gedanken total gut zu sagen, es ist ein Problem, also früher war es schon so, dass häufig Redaktionen einfach Polizeimeldungen übernommen haben, ohne sich mal die Mühe zu machen, noch nachzufragen, wie sehen das vielleicht andere Personen, die daran beteiligt waren. Die Polizei kann das natürlich über ihre Social-Media-Auftritte noch stärker so machen, da sind sie gar nicht irgendwem Rechenschaft schuldig. Natürlich gibt es Situationen, wo die Polizei in akuten Gefahrenfällen auch für ein Mindestmaß an Sicherheit durch also eine faktische Information sorgen kann. Und ehrlicherweise muss man sagen, das Problem ist ja, dass es eben nicht immer eine faktische Information ist, sondern dass es eben oft dieses Verschwimmen mit PR gibt.
Ja. Dann haben wir noch eine Nachricht aus Frankfurt, aber nicht vom DFB, Bundestag, sondern von der Eintracht. Die hat nämlich mit Katharina Kiel verlängert und sie außerdem zur Direktorin Frauenfußball gemacht.
Genau, dann gibt es einen ziemlichen Diskussionsbedarf, was den Referentenentwurf fürs Sportfördergesetz angeht. Aus dem DOSB, Deutschen Olympischen Sportbund, also gab es relativ direkt, nachdem der publik wurde, Kritik, und zwar von Olaf Tabor, dem Vorstand Leistungssport, der gesagt hat, also beim Entstehen dieses Entwurfes, die vorangegangene Regierung war da schon mal dran, jetzt soll es eben in der neuen Regierung umgesetzt werden, fehlt die Beteiligung von Sportverantwortlichen. Außerdem gäbe es keinen Passus mehr zu einer finanziellen Verantwortung des Bundes, und der Hinweis auf die Autonomie des Sportes sei gestrichen worden. Was, hallo? Also, ich meine, wir müssen jetzt ja nicht in irgendwelchen Entwürfen schon vorbereiten für eventuell politisch noch schlimmere Zeiten. Der DSB-Präsident Weikert hat sich dann ganz klar mit einer Ablehnung zum Entwurf geäußert und sagt, also man hat den Eindruck, es wurde bewusst um den Sport herum gearbeitet in Sachen Beteiligung. Unter anderem wurde das Bekenntnis zur Unterstützung des Spitzensportes gestrichen, und dann soll es so eine neue, ich weiß nicht, ob es am Ende eine Kommission ist oder was die richtige Begrifflichkeit dafür ist, aber also eben ein Gremium, in dem mehrere Leute zusammensitzen, um über diese Sportthemen zu sprechen. Und von 5 Plätzen, die dieses Gremium haben soll, soll tatsächlich nur einer aus dem Sport besetzt werden und die 4 anderen aus der Politik. Klingt total sinnig.
Ja, dann wollten wir auch, wenn das inzwischen schon gespielt wurde, dieses Spiel, einmal darüber sprechen. Bei der Partie HSV gegen den BVB ist der HSV mit einem Sonderflock aufgelaufen, mit dem Logo der Krebs-Selbsthilfeorganisation Yes We Cancer. Das wird geschrieben Yes We Can, Ausrufezeichen, und dann das CER dahinter ist in dem Logo so durchgestrichen. Das hatten sie auf der Brust. Und da hat der Sponsor dann auch drauf verzichtet, auf den üblichen Platz auf dem Trikot. Stattdessen stand dann da eben Vorsorge kann Leben retten. Und die Trikots wurden nach dem Spiel versteigert. Der Erlös geht an die Yes We Cancer Kampagne, die eben ja vor allem junge Menschen dazu ermutigen soll, HPMV-Impfungen zu machen, was ein Teil von Vorsorge eben sein kann. Ein Teil dieses Aktionsspieltags war auch, dass der ehemalige HSV-Spieler Dennis Diekmeyer im Stadion war. Er hatte auch vorher schon Interviews gegeben, weil seine Tochter an Krebs erkrankt ist. Und er war sehr gerührt, hat auch in der Übertragung des Spiels den Moderator mit der Geschichte, die er da dann auch nochmal über sich, seine Familie und seine Tochter erzählt hat, sehr gerührt. Es war ihm eben aber auch wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Deswegen haben wir hier von ihm auch nochmal, von Dennis Diekmeyer, das Interview im Hamburger Abendblatt. Und dann wollten wir noch nachreichen, es gab im gesamten Oktober bei der TSG Hoffenheim auch eine Brustkrebs-Awareness-Kampagne, auch in Zusammenarbeit mit Yes We Cancer. Und da gab es auch ganz unterschiedliche Aktionen, was ja sehr, sehr cool ist, dass das so Fußball da eine Plattform ist, um halt eben Aufmerksamkeit und Aufklärung zu schaffen und ja, Leuten auch so ein bisschen, ich sag mal, so eine Plattform zu geben, wie man Anlaufstationen findet, um sich dann eben vielleicht auch untereinander zu vernetzen durch eben solche Selbsthilfeorganisationen, die es da gibt.
Ja, und außerdem kann man nur immer wieder dazu sagen, dass bei sämtlichen Gesundheitsthemen und aber eben gerade auch bei Krebs eine Offenheit total hilfreich ist, weil Menschen immer noch Angst davor haben, zur Vorsorge zu gehen, weil man da ja etwas finden könnte. Und dabei bedeutet bei einer Vorsorge etwas zu finden sehr, 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 sehr oft, dass ein Leben eben gerettet werden kann, weil man es findet, bevor es sich zeigt. Und dieser Zeitgewinn ist so entscheidend, und deswegen ist Vorsorge einfach unglaublich wichtig. Take it from me. Ich kann nur meine kleine Reißverschlussnarbe zeigen, die jetzt ziemlich genau ein Jahr alt ist, und sagen, geht zur Vorsorge, Kinder.
Yes. Ja, dann kommen wir damit mal zu den Empfehlungen der Folge. Es gibt ein Theaterstück über Mesut Özil und die Debatte um das Foto mit Erdogan. Und anlässlich dessen gibt es in der Zeit ein Interview mit dem Regisseur dieses Theaterstücks, mit Aram Tafreshian. Geschrieben wurde das Stück von Akin Emanuel Schipal. Und Tafreshian sagt in dem Interview unter anderem, es ist auch ein Stück über die Deutschen, über die, die es sich angucken. Es geht um Projektion. Es gibt diesen tollen Satz in der ersten Szene des Stückes: Das Bild verrät stets mehr über den Betrachter als über sich selbst. Das könnte sich auch auf diese Geschichte beziehen. Ich fand das Interview an sich schon sehr, sehr spannend. Und wenn ihr in Bremen seid, da wird es gerade aufgeführt, das Stück. Vielleicht habt ihr ja dann die Gelegenheit, euch das anzusehen. Dann ein Artikel der japanischen Fußballerin Narumi Miura. Die spielt gerade für Washington Spirit und hat einen sehr persönlichen Bericht darüber geschrieben, ursprünglich auf Japanisch, den eine ihrer US-Teamkollegin für sie auf Englisch übersetzt hat oder ihr dabei geholfen hat, die Übersetzung glatt zu ziehen sprachlich, wie sie da auch sehr charmant schreibt. Wie es ihr ergangen ist, als sie durch den Fußball und ja letztendlich eine Mangelernährung 7 Jahre lang ihre Periode nicht bekommen hatte und wie schwierig das auch für sie war, in Japan teilweise darüber zu sprechen, bis sie dann jemanden gefunden hat, der ihr geholfen hat, einen Wissenschaftler, und ja, wie sie dann mit dessen Hilfe so ihre Ernährung umgestellt hat auch. Und also das geht wirklich sehr ins Detail. Sie hat sogar fotografiert die Ergebnisse ihrer Blutuntersuchung und so. Und es ist aber gleichzeitig auch sehr persönlich und ja, einfach so ein Blogartikel. Dann ein Artikel der geschätzten Nora Hespers über RWE-Fans, also Rot-Weiß Essen, die sich wehren gegen Sexismus auf den Rängen. Dieses keine Weiber in den ersten Reihen habt ihr vielleicht mitbekommen. Da gibt's inzwischen eine deutliche Gegenbewegung. Und Nora hat da mit verschiedenen Leuten gesprochen und auch dem Verein selber nochmal auf den Zahn gefühlt, was ich sehr, sehr toll finde.
Muss man an der Stelle nämlich auch mal kurz erwähnen. Nora hat bei den letzten Vorfällen rund um Essen schon viel geschrieben und gearbeitet. Und man wird da nicht unbedingt, ich sag mal, positiv begleitet. Also die hat ganz schön einstecken und aushalten müssen rund um die bisherige Berichterstattung. Und da immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, auch wenn man genau weiß, was das für einen für persönliche Konsequenzen hat, ist sehr, sehr gut. Danke an der Stelle.
Ja. Ja, und dann letztendlich, ihr kennt uns ja, wir haben ein Herz für Vögel und auch ganz besonders für Kraniche. Und deswegen bricht es mir tatsächlich wirklich das Herz, wenn ich diese ganzen Berichte sehe über die Vogelpest und dass gerade in Deutschland besonders die Kraniche sehr betroffen sind, sehr viele sterben, tot gefunden werden. Deswegen haben wir hier einmal einen aufklärenden Text vom Kranichschutz Deutschland und dann tatsächlich eine Petition vom NABU, wo es darum geht, Ursachenuntersuchungen einzufordern. Also weil es ist eigentlich schon relativ klar, dass es sehr wahrscheinlich was mit der Geflügelhaltung zu tun hat, aber es wäre eben gut, wenn das tatsächlich mal von behördlicher Stelle ordentlich untersucht würde, damit man eben die Nachweise hat, damit man dann eben auch entsprechende politische Schritte einfordern kann.
Ich sitze hier mit einem völlig unpassenden Lächeln im Gesicht, aber wenn die Annika erzählt, dass wir ein Herz für Vögel haben und ich an unsere Vogellogos und die ganzen Geschichten mit den Vögeln denke, dann muss ich trotz des sehr trüben Themas ein bisschen lächeln, weil ich mich daran erfreue. Apropos erfreuen, kommen wir vor unserer Lieblingskategorie noch zu einem ganz kurzen anderen Ding, was wir heute für euch haben und was so ein bisschen vielleicht in die Empfehlung passt. Und zwar ist es so, wir bekommen ja immer mal Dinge angeboten, also beispielsweise, dass sich Leute bei uns melden und uns Trikots zukommen lassen wollen oder irgendwie einladen oder irgendwelche sonstigen Geschenke, aber eben aus der Richtung von Personen, über die wir berichten. Und logischerweise, das ist also hoffentlich nichts Ungewöhnliches, haben wir es uns von Anfang an natürlich zur Angewohnheit gemacht, dass wir diese Dinge nicht annehmen, weil also das nicht zusammengeht. Man kann nicht auf der einen Seite berichten und auf der anderen Seite sich dann Dinge schenken lassen. Ich hatte das in der Vergangenheit beispielsweise auch schon, also mit hier 05-Trikots oder so. Genau, das geht nicht und das machen wir deswegen auch nicht. Jetzt ist es so, dass beim Bundestag, über den wir ja heute so ausführlich gesprochen haben, die JournalistInnen am Ende des Tages alle ein Shirt bekommen haben vom Ausrüster. Diese Shirts sind, also das haben nicht nur die JournalistInnen bekommen, sondern glaube ich vermutlich auch alle Delegierten, aber die dürfen es ja auch anziehen und damit rumlaufen. Die haben ja auch irgendwie eine Verbindung zum DFB. Auf jeden Fall sind das schwarze T-Shirts, die eben die drei Streifen in weiß über die Schultern auf die Arme haben und auf denen das Logo in weiß drauf ist. Also wenn man sowas mag, ich sag mal so in Richtung Teamwear, dann ist das sicherlich ein schönes Shirt und dadurch, dass es eben ganz schwarz und weiß ist, auch edel. Und ich habe ja schon erzählt, ich war mit der Claudia unterwegs an dem Tag Neumann, die das natürlich genauso handhabt. Und wir haben dann deswegen spontan beschlossen, dass wir die Shirts mitnehmen und sie hier im Podcast verlosen. Das heißt, wir haben zwei von diesen T-Shirts. Das eine ist, wir haben extra zwei ganz unterschiedliche Größen genommen, dass Menschen mit ganz unterschiedlichen Körpern daran teilnehmen können. Also wir haben einmal ein T-Shirt in M und wir haben einmal ein T-Shirt in 2xl. Und wir haben außerdem, ich weiß nicht, ob es in einer der Tüten gefehlt hat oder in die andere Tüte irgendwie ungeplant reingefallen ist, noch ein Buch über Sepp Herberger und weil ich das witzig fand, den Namensanpin von der Claudia von dem Tag. Und diese vier Dinge, die geben wir jetzt quasi weiter an euch, unsere HörerInnen. Zwei Dinge sind dafür ganz wichtig. Zum einen, wir geben sie ganz, 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 ganz bewusst weiter an die HörerInnen und nicht etwa an die UnterstützerInnen, weil sonst hätten wir nämlich also dasselbe quasi in grün, wie wenn wir die Sachen selbst behalten. Und wir möchten euch auch deswegen ganz, ganz dringlich darum bitten, die Teilnahme an dieser Verlosung auf gar keinen Fall mit einer Spende an uns zu verbinden. Was wir euch aber bitten würden, ist, dass ihr sie mit einer Spende verbindet an eine gemeinnützige Organisation. Und zwar am liebsten eine gemeinnützige Organisation, die sich in irgendeiner Form für Diversität und Inklusion einsetzt. Das müsst ihr nicht machen, wenn ihr euch beteiligt, aber wenn ihr gewinnen solltet, dann bitte auf jeden Fall. Ihr dürft es aber auch gerne einfach machen, wenn ihr euch beteiligt. Funktionieren tut das Ganze so, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an post@derfußballpodcast.de. Bitte bis zum 17. November. Schreibt uns dazu, für welches der vier Dinge ihr euch bewerbt, also das T-Shirt in M oder in zweimal in XL, das Buch oder Claudias Nametag. Genau, und dann könnt ihr das vielleicht gewinnen. Und ich hoffe, es machen auch Leute mit, weil wir haben noch keinen Fallback-Plan, was wir damit machen. Wenn es am Ende niemand gewinnen sollte, dann müssen wir es nämlich auf irgendeinem anderen Wege unter die Leute bringen, damit wir es auf keinen Fall behalten.
Ich weiß jetzt schon, dass es die meisten Bewerbungen für Claudias Nametag geben wird, weil es einfach so lustig ist.
Ja, auf jeden Fall. Genau, und damit sind wir tatsächlich fast am Ende angekommen, aber noch nicht ganz.
Nee, denn wir haben noch den.
Und hier für euch der Kackspech der Woche.
Ich glaube, wir können es nach diesem sehr ausführlichen, was wir besprochen haben zum DFB-Bundestag und wie da Dinge gelaufen sind, sehr, sehr kurz machen. Wir verleihen den Kackspech der Woche an den Backlash im DFB, also quasi an eine Entität, an den Backlash im DFB gegenüber Frauen und Diversität einmal, was die Sprache angeht, und aber auch trotzdem den zurückgenommenen Antrag und natürlich aber auch ganz besonders dazu, dass die dass es kein Stimmrecht kein Stimmrecht geben wird für den noch zu gründenden Verband der ersten Bundesliga der Frauen, obwohl er organisiertes Mitglied innerhalb des DFB ist.
Denn in der Summe kann man das tatsächlich so lesen, dass es nicht besonders freundlich gegenüber nicht cis-männlichen Personen ist, auch wenn der wiedergewählte Präsident Bernd Neuendorf sich wünscht, dass man ihm das nicht so auslegt.
Ja.
Damit haben wir ziemlich sicher die längste Sendung aller Zeiten gemacht. Haben wir schon mal in einer normalen Sendung und nicht Vorschau auf ein Turnier die 2-Stunden-Marke geknackt, Annika?
Nee, das haben wir definitiv nicht, aber ich bin auch der Überzeugung, dass das ja auch keine normale Sendung war.
Nein, das war es auf jeden Fall nicht.
Also auch einfach so vor dem Hintergrund, einerseits war sie jetzt nicht komplett, aber doch sehr in Richtung monothematisch, was natürlich sonst nicht der Fall ist, um mal eine Formulierung aufzugreifen, die du wahrscheinlich auch bis zum aus den Ohren rauskommen gehört hast. und von der Länge her, das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, ist das eigentlich nicht unser neuer Anspruch, und dann haben wir uns jetzt direkt bei der Länge nochmal wieder übertroffen, aber keine Sorge, das wird in 2 Wochen auf jeden Fall radikal anders aussehen.
Genau, also weil das wollen wir tatsächlich so nicht haben, dass wir dauerhaft, ich sag mal, so 70 bis 90 Minuten sind. Das macht ja schon auch so ein bisschen was mit einer Zielgruppe, wenn man so einen sehr langen Podcast raushaut. Wir haben euch ja schon mal gesagt, wir wollen das Thema mit dem Newsletter noch hinbekommen, am liebsten dieses Jahr. Wir sind jetzt aber zuletzt eben zum einen sehr mit dem Bundestag beschäftigt gewesen, zum anderen, Annika hat es neulich auf Blue Sky schon mal angeteasert, sind wir bereits wieder am Wursteln für einen Adventskalender. Der Kalender brennt. Ach nein, genau. Und vor all diesen Hintergründen und wegen all der Zeit, die in diese Themen fließt, erinnern wir an dieser Stelle nochmal sehr gerne und auch tatsächlich mit einem gewissen liebevollen Nachdruck daran, wir können diese Arbeit nur machen, wenn ihr sie unterstützt, wenn ihr dazu in der Lage seid und darüber hinaus willens, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns unterstützt. Uns helfen Daueraufträge in sämtlichen Höhen, uns helfen in solchen Wochen wie denen gerade, aber tatsächlich auch, wenn ihr das gerne mal machen wollt, größere Einzelbeiträge, wenn ihr Leute kennt, die in Positionen arbeiten, wo Ende des Jahres vielleicht noch Geld unter die Leute gebracht werden muss, weil man es sowieso nicht mitnehmen kann ins neue Kalenderjahr, verweist sie gerne auf unsere Arbeit. Wir freuen uns über alles, was ihr uns da zukommen lassen könnt und womit ihr auch monetär die Wertschätzung für unsere Arbeit zeigt. Vielen lieben Dank.
Ja, genau. Und um dann direkt beim Adventskalender noch ein bisschen weiter zu teasen, wir haben die Themen, ich würde mal sagen, so zu 85% festgezurrt und es wird richtig, richtig toll. Wir haben auch dieses Jahr wieder sehr viel inhaltliche Unterstützung von der wunderbaren Crew von Legende verloren. Also haben wir hier schon ganz oft drauf hingewiesen, aber trotzdem, falls ihr da noch niemals rübergewandert sein solltet zu dem Podcast zur Geschichte des Fußballs der Frauen, dann macht es bitte unbedingt. Oder auch zur Seite Forgotten Heroes. Heroines und lasst den Leuten da auch ein bisschen Liebe da, weil das ist ganz, ganz großartig und auch nicht selbstverständlich.
Geschichte des Fußballs der Frauen, super, super wichtig. Auch ganz, ganz wichtig, Gegenwart des Fußballs der Frauen. Dafür immer Frauenfußball-Podcast hören. Die beiden Kolleginnen machen da auch eine sehr wichtige Arbeit, ziehen sich sämtliche Spiele rein und sprechen anschließend drüber. Da auch gerne ganz viel Liebe da lassen. Und ich muss es jetzt am Ende einfach einmal sagen, wenn ihr mal, lass kurz rechnen, 3x3,5 Stunden einfach komplett aus allem aussteigen wollt, was mit Fußball und allem, was in der Welt vor sich geht, passiert, schaut Somebody Somewhere. Es ist eine absolut grandiose Serie und sie spült einem so den Kopf frei. Und ich habe die letzten Tage immer so rund um meine Arbeitsprozesse geschaut. Und es ist sehr liebevoll und sehr queer und sehr nah am Leben. Und es geht um alle Arten von menschlichen Beziehungen. Und es ist total großartig. Und wir haben, glaube ich, noch nie irgendwas empfohlen, was nichts mit Fußball und nichts mit Kranichen sehr und anderen Vögeln zu tun hatte. Aber ich wollte es an der Stelle nach so einer sehr vollen, sehr schweren Sendung einfach mitgeben. Es ist nicht klassisch leicht, aber es ist so ein Seelenstreicheln. Guckt es euch an, es ist sehr, sehr cool und schreibt uns auch gerne und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Vielleicht sollten wir das als unsere letzte Folge vor Weihnachten machen, so ein alles außer Fußball, was es eigentlich so für schöne Dinge gibt.
Oh ja, yeah, cool.
Gerne auch mit
und
Input
im Newsletter,
von euch.
Genau, bringen wir das dann in Zukunft auch immer unter, so einen Nicht-Fußball-Tipp.
So, aber damit schmeiße ich uns jetzt alle einmal gesammelt hier raus aus dieser Folge. Wünsche euch 2 gute nächste Wochen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr Lieben.
Tschüss.